Es folgt eine Informationssendung des Bundesbärwelt- und Brettspielministeriums.
Guten Abend, liebe Mitbürger. Leider muss ich Sie über skandalöse Vorgänge in der Brettspielwelt informieren. Jüngst ist eine zwielichtige Firma in Erscheinung getreten, die in vermeintlich harmlosen Podcasts unter dem Namen Berns bärenstarke Brettspielprodukte für Brettspielzubehör wirbt. Unsere Ermittlungen haben ergeben, dass hinter diesem irreführenden Namen die Wildererorganisation Jan und Jasmins Jagdverein, kurz Ja-Ja-Ja oder auch J3, steckt. Diese skrupellosen Bärenfolterer betreiben hinter der Fassade der Internetseite Brettspielrunde eine Maschinerie der Bärenhetze. Lassen Sie sich nicht täuschen und kaufen Sie keine Produkte von Berns bärenstarke Brettspielprodukte, da man davon ausgehen muss, dass Ja-Ja-Ja nicht dafür zurückschreckt, armen Chaosbären das flauschige Fell über die Ohren zu ziehen und das zarte Fleisch zu Müsli zu verarbeiten. Das Bundesbärwelt- und Brettspielministerium bittet um Ihre Mithilfe, sich in dieser Sache beim Kurznachrichtendienst Twitter unter dem Hashtag SaveTheBears zu empören. Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Dies war eine Informationssendung des Bundesbärwelt- und Brettspielministeriums bezüglich der Machenschaften von Ja-Ja-Ja. Nun geht es hier weiter mit einer neuen Folge der Chaosbären. Viel Spaß.
Hallo und willkommen zurück zu den Chaosbären mit der Folge 5, mit der ganzen Wahrheit und Codenames versus die Krypto und dem Robert.
Hallihallo, und das war der Björn.
Hallo. Ja, ich freue mich. Wir sind unglaublich lange dabei jetzt. 5 Folgen.
Ja, das ist jetzt schon ein großer Erfolg. Das ist schon eine halbe 10. In der Schule wären wir damit schon durchgefallen. ja, Folgen. Kann man mal machen.
Genug Trash-Talk für den Anfang.
Möchtest du noch interessante Fakten zur Zahl 5 wissen?
Oh,
ich
ja.
Kann mal gerade...
Ist das nicht die Lieblingszahl von Bert? Ach nee, das war die...
Weiß ich nicht. Es gibt 5 Lendenwirbel bei Menschen, bei Säugetieren.
Nein, bitte komm. Lass uns nicht so direkt anfangen. Lass uns einfach mit dem...
Warte hier, Kryptologie. Ein Satz von Euler. Nee, da war in der Vorschau, sah das interessanter aus.
Könnten wir dann anfangen mit, was wir erlebt und was uns bewegt und was wir gespielt haben vor allen Dingen?
Können wir tun. Ich muss noch nachliefern, vom letzten Mal habe ich was vergessen.
Oh, okay.
Als ich im Urlaub war, ein Spiel habe ich noch vergessen zu erwähnen, letztes Mal, das war Diamantenjagd. Oh. Kennst du das?
Das klingt alt.
Das ist alt. Das habe ich tatsächlich gar nicht nachgeguckt. Das kann ich mal gerade machen.
Das klingt nach Ravensburger.
Wenn ich das jetzt wüsste, Schmidt German Third Edition, ja, das ist das Schmidt-Spiele. Von 91 war die dritte Edition. Keine Ahnung, aber das Cover kenne ich, das kann schon gut sein. Das habe ich halt mit meinen Eltern im Urlaub auch noch gespielt. Das ist ein Deduktionsspiel, da geht es eben um Diamanten und auch Opale und Perlen. Also es gibt diese 3 Edelsteinarten, es gibt Einer, Zweier oder Dreier und das Ganze jeweils in 4 Farben, also am Ende 36 mögliche Kombinationen. Und für jede dieser Kombinationen gibt es eine Karte und die Karten werden verteilt gleichmäßig an die Spieler. Vorher wird eine rausgenommen, die es zu erraten gilt. Wenn noch welche übrig bleiben, werden die erstmal offen aufgedeckt. Also bei 3 Spielern, ich glaube, wir hatten dann 2 übrig oder so, dann werden die halt aufgedeckt, dann kann die jeder wegmarkern und man kriegt halt so ein Blatt, so ein Zettel, wo man sich dann alles notieren kann, was man weiß. Und dann gibt es halt verschiedene Aktionskarten, davon zieht auch jeder, ich glaube, 3 oder 5 am Anfang. Und da steht dann sowas drauf wie, also man wählt dann immer einen der Mitspieler aus und sagt, ne, diese Karte spiele ich jetzt auf dich, du musst das machen, was da drauf steht, also zeige mir alle Opale, die du hast, oder wie viele Opale hast du auch ohne zeigen, wie viele Zweier hast du und so weiter und so fort, und dann muss man sich das halt auf seinem Blatt da kombinieren und am Ende irgendwie rausbekommen, welche Karte vorher wieder zurück in die Schachtel gelegt wurde, weil das ist die gesucht wird. Und ich war mir ziemlich sicher, dass ich hatte, aber es hat nicht gestimmt. Und dann war das Spiel schneller zu Ende, als man dachte. Aber irgendwie, ja, wenn man da einmal sich irgendwie vertut und was Falsches aufschreibt, dann ist man halt wirklich raus.
Aber das merkt man nicht, bis das Spiel zu Ende ist.
Ja, also es gibt dann immer natürlich immer so Situationen wie, hä, das kann doch gar nicht sein, dass du jetzt irgendwie zwei davon hast, weil das habe ich hier ganz anders mehr aufgeschrieben, das passt doch gar nicht. Und, ja, aber du kommst dann auch nicht mehr so richtig dahinter, wo der Fehler ist, weil dann müsstest du ja nochmal dasselbe irgendwie von vorne machen oder du musst dir das halt irgendwie auskreuzen. Ja, ja, aber es ist schon, also ich kenne das Spiel halt auch schon ewig, habe es aber auch lange nicht mehr gespielt gehabt und ja, war ganz nett, war natürlich nicht der größte Erfolg. Und es ist halt ein kleines Spiel, sind halt ein paar Karten, also diese 36 Edelsteinkarten, dann nochmal diese ganzen Aktionskarten dazu und dann halt diese Zettel noch und ein paar Stifte und dann geht das los.
Das ist ganz cool, weil du hast jetzt ein Spiel gebracht, was von 91 war, was man irgendwie immer noch spielt anscheinend.
Ab ja, zumindest wir, ja.
Ja, ja, genau. Das ist, wir haben ja eine unglaubliche Bandbreite, denn wenn ich jetzt sage, dass ich ein relativ neues Spiel gespielt habe und...
Dann bin ich sehr schockiert.
Ja, nee, aber nicht nur, dass es neu ist, sondern, dass auch die Zielgruppe eher Kinder sind. Oder Besoffene. Also...
Ja.
Also die gleiche Kategorie wie Looping Louie, ja. Mhm. Nein, es ist Looney Quest, habe ich gespielt.
Okay.
Looney Quest ist, da hat man, das ist aufgebaut wie so ein Jump'n'Run PC-Spiel, also ein Hüpfspiel. Allerdings hast du eine Folie, die vor dir liegt, quadratische Folie und einen Folienstift, mit dem du Linien malen musst hauptsächlich. Mhm. Und du hast eine Levelkarte in der Mitte liegen, für alle sichtbar. Und dann gibt's da Aufgaben zu erfüllen, wie zum Beispiel du musst einen Weg zeichnen vom Start bis ins Ziel und möglichst viele Münzen einsammeln. Das ist das erste Level zum Beispiel.
Okay.
Und dann musst du das aber machen auf deiner Folie, die vor dir liegt und nicht direkt da drauf. Das heißt, du zeichnest dann irgendwie...
Eine blanke Folie oder was?
Genau, so eine
die du aber nicht auf den Spielplan legst, sondern die du nur vor dir liegen hast.
Genau, eine blanke Folie, okay, die liegt vor dir, ja, auf einem weißen, das nur weiß zu sehen, und dann musst du halt überlegen, wie könnte denn der Weg ungefähr sein? Und dann musst du das innerhalb von einer Zeit schnell malen, und dann, wenn das alle gemacht haben, beziehungsweise wenn die Zeit abgelaufen ist, dann legt man das nacheinander da drauf und guckt, wie viel Münzen man getroffen hat, und guckt, wie viel, ob man sein Ziel erreicht hat, ob man irgendwo gegengestoßen ist, was dann wieder Minuspunkte gibt, oder ja, ob man durch das Labyrinth gut durchgekommen ist. Oder dann gibt's auch so Aufgaben wie kreise alle Blumen ein oder berühre dabei auch keine Bombe. Und dann muss man das halt möglichst gut machen auf diesem Spielplan, und dann kontrolliert man halt, ob das da drauf ist. Wie gesagt, das ist eigentlich für Kinder. Oder halt für Partyspiele mit Alkohol, ne? Das ist, also es sind so die zwei Hauptzielgruppen. Oder für mich halt. Ich würde es auch nüchtern spielen.
Ja, ich habe mir das hier gerade mal so bildlich vor Augen geführt. Das sieht nicht uninteressant aus.
Ja, fand ich eine nette Idee.
Dann gibt es dann verschiedene Spielpläne, oder wie?
Genau, es gibt ganz viele. Es gibt Rückseite, Vorderseite. Die sind dann auch immer thematisch zu so Sets zusammen. So ja. Welt 1, Welt, ich glaube 8 Welten oder so gibt es noch. Zwei, drei Bonuswelten. Das sind dann 8 Welten mit jeweils 6 Karten und 6 Leveln. Und dann gibt's auch immer einen Boss am Ende, die ein bisschen kniffliger sind, wo man dann irgendwie was anderes einkreisen muss.
Aber heißt das, da gibt's jetzt irgendwie noch eine Tonne Erweiterung zu mit neuen Plänen, oder wie?
Nö, bisher nicht, aber wir haben jetzt die
erste. Also ich sehe hier gerade so Rayman-Welten von diesem Videospiel, aber ich weiß
nicht.
Ja
gut, theoretisch könnte man ja die sogar...
Ja, es ist eine Fan-Expansion, also kann man sich wahrscheinlich irgendwo runterladen und dann sich da so reinlegen, ne?
Also bisher, ich weiß gerade von keiner Expansion, und ich finde das auch so ganz gut. Und ich glaube, da kann man auch so ein bisschen Spaß haben. Man kann das ja immer wieder spielen. Man kann ja wieder von vorne anfangen. Das ist ja nicht, dass man das durchspielt, das ist ja jedes Mal wieder gut.
Ja, also da müsstest du schon einen sehr guten... Ja, eine sehr gute Erinnerung haben, um sowas dann aus dem Kopf. Also du musst es ja trotzdem immer wieder neu zeichnen. Also das ist schon.
Und dann, was ich noch vergessen habe, es gibt noch, wenn du Mist baust oder wenn du besondere Bonusfelder einsammelst, gibt es noch Chips, die du haben kannst, die du dann dem Mitspieler geben kannst, um das bei dem schwerer zu machen, dass man mit der falschen Hand zeichnen muss oder dass du dabei was balancieren musst bei dem Zeichnen auf deiner Hand. Und dann wird es natürlich noch wieder ein bisschen fieser, ne? Und dann gibt's das gleiche auch in, dass du einmal was ignorieren kannst, also was Gutes für dich, was du nehmen kannst. Und ja, also es gibt dann schon noch ein bisschen variationmäßig, dass man auch ein bisschen mehr Interaktion hat, weil sonst zeichnet halt, würde halt nur jeder zeichnen. Aber so ist das so, dass du, wenn die Boni einsammelst, dann gibst du quasi den Gegnern Mali. Mhm. Und insofern ist das, war wirklich witzig. Habe ich mit den Kindern gespielt. Ja, habe ich mit Kindern gespielt und das war wirklich, wirklich lustig. Spielen wir nochmal. Ist mal was anderes als anderes. Als Roll und Dice und Würfeln und Einhörner, die in die Wolken marschieren.
Ich überlege halt gerade, ob mir irgendein anderes Spiel einfällt, wo das auch so ist mit diesen Folien, dass man die halt nicht auf dem Plan hat. Also, ne, gibt ja Captain Sona, wo du es dann immer auf dem Plan hast eigentlich und ein bisschen rumschieben kannst.
Aber nur die eine Rolle bei Captain Sona, ne? Nur
der, ja, klar.
Ja, doch, nur die eine Rolle.
Ja, beziehungsweise zwei, weil der Captain macht's ja, glaube ich, ja, auch. Der macht's ja für sich und der Funker macht's für die anderen.
Aber auf eine Folie macht das nur der Funker.
Haben wir nicht auch mal irgendwas gespielt in der Freitagsrunde mit so Folien, was du mitgebracht hast?
Oh. Folien? Sag mir jetzt
Ja, ich hab's irgendwie so dunkel im Hinterkopf, aber ich komme auch nicht drauf. Also von daher kannst du auch einfach weitermachen oder noch was dazu erzählen, wenn du möchtest.
Ja, ich hab nochmal Hero Rhymes gespielt. Wahrscheinlich mehr als einmal, aber ich erinnere mich gerade nur an eine Partie, die letztens erst war. Ja, Hero Rhymes ist ja die Fantasy-Variante von Star Rhymes, was wir ausgiebig gespielt haben zu zweit.
Also, worüber wir nie sprechen werden.
Ja, aber wir beide haben das sehr ausführlich gespielt, wenn wir unsere Spieleergebnisse zusammenwerfen und dann einen Querschnitt bilden. Haben wir das sehr ausführlich gespielt, ich alleine vielleicht nicht. Ja, nee, Hero Rhymes hat ein bisschen anderen Ansatz. Man kriegt mehr Leben, aber man haut auch mehr Schaden raus. Insofern kann man dann trotzdem irgendwann gewinnen, ohne dass man sich tot heilt. Und ja, es macht immer noch Spaß, da die Nuancen rauszufinden und mit Charakteren zu starten, ne? Das ist ja so, eine der ersten Erweiterungen waren ja so Charakterklassen, wo man sein Startdeck halt anders hat als die anderen. Und ich freue mich wahnsinnig auf die Spiele bald, wo man dann die Expansions erstmals kaufen werden kann, auf Deutsch. Den Drachen und den Lichtkönig, wo man dann kooperativ spielen kann. Da freuen wir uns mit der ganzen Familie, weil das spielt bei uns wirklich die ganze Familie. Hero Rhymes jetzt speziell.
Ja, Star Rhymes gibt es auch neue Erweiterungen auf das Spiel. Auf Deutsch.
Muss ich dann auch mal gucken, ja.
Ja. Also ja. Neu halt, ne? Welche, die jetzt auf Deutsch dann eben erhältlich sind, so. Aber ja. Ich will dich nicht unterbrechen. Mach weiter.
Nein, alles gut. Dann,
Du sollst ja auch mal ans Reden kommen, Junge.
Ja, alles gut.
Ist dir ja sonst in deinen Podcast nicht gegönnt.
Ich habe da kein Problem mit. Ich weiß nicht, was die anderen immer wollen. Ich freue mich. Ja, dann ist was ganz Erstaunliches passiert. Ungefähr auf dem Niveau, die Hölle ist zugefroren. Ich hatte mit meiner Frau ja Pandemie Season 1 und Season 2 gespielt. Durchgespielt haben wir das. Und dann haben wir uns überlegt, was wir denn noch spielen würden könnten. Und dann habe ich mit meiner Frau lustig geredet und habe gesagt, ja, hier Seven Continent habe ich jetzt mal ein bisschen, kann man gut zu zweit spielen. Dann hat die, witzigerweise hat die dann angefangen, ihr Handy zu nehmen und das dann so zu googeln. Durchzulesen, weil meinem Urteil kann man ja nicht vertrauen.
Ja, kenne ich die Problematik.
Und dann hat sie das ein paar Rezensionen gefunden. Und so, Dann habe ich ihr nur mal so, weil mich das jetzt interessiert hat, auf welcher Seite die gelandet ist und welche Rezension die so liest, habe ich immer so spaßeshalber gesagt, hier, guck doch mal, was du zu Kingdom Death Monster findest. Und dann ist der natürlich als erst auf den Preis gestoßen.
Ich wollte gerade sagen, ja, wahrscheinlich. Und dann war das Gespräch erstmal vorbei.
Nein, das war ganz interessant. Und dann hat die mich halt so angeguckt und gesagt, ah, du hast jetzt nicht irgendwie so, nein, ich habe günstig das Grundspiel und das reicht auch völlig. Und dann, ja.
Natürlich.
Und dann hat sie auch da alles gegeben. War ihr aber dann habe ich auch gesagt, ja, von wegen, ob das denn gut wäre. Und dann kam ihr auf Boardgame Geek Listen, Top-Platzierungen. Dann meinte ich so, ja, Gloomhaven hat ja auch hier Platz 1 gemacht, bla 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 und so. Und dann haben wir weitergeredet über Kingdom Death Monster und alles mögliche und naja, dann hat sie sich, es war irgendwann mittags, und dann hat sie sich entschieden, gut, also von allem drei, was wir jetzt besprochen haben, möchte ich jetzt heute Abend Gloomhaven spielen.
Was?
Und ich so, was? Was? Ja, weil sie hat sich ja natürlich auch Gloomhaven angeguckt, weil ich meine, sie wusste, dass ich das zweite Mal gespielt habe, gekauft habe. Mhm. Auf Deutsch halt, für es irgendwann mal mit den Kindern zu spielen, weil ich glaube, das interessiert die. Und sie hat sich entschieden, ich möchte jetzt Gloomhaven spielen. Es ist nicht so, ich meine, wer schon mal, jetzt gut, Pandemie ist halt noch was leichter, würde ich sagen, als Gloomhaven. Aber das Konzept eines Dungeon Crawlers und mit Helden irgendwo rumlaufen, ist ihr ja bekannt, weil wir haben früher viel World of Warcraft zusammen gespielt. Mhm. Und insofern ist das schon taktische Kämpfe und sowas schon was, was sie schon mal gemacht hat. Also insofern, ja, okay, haben wir dann Gloomhaven gespielt. Erstes Szenario. Wie mit dem Mindslaver, also dem die deutsche Übersetzung von Wurmling ist Ratze.
Ja.
Ich finde das großartig. Also,
sorry.
Das ist
Wort.
Ja, das ist super, eine Ratze. Also, sie hat sich aber dann eine andere Miniatur gewünscht, weil sie wollte, sie hat ästhetische Ansprüche.
Oh, Gottchen.
Sodass sie als, was habe ich ihr gegeben? Ich glaube, eine, egal. Egal. Naja, jedenfalls haben wir dann das erste Szenario gespielt. Ich als Barbar, weil ich gesagt habe, der Robert, der jammert immer so viel, dass der Barbar so schwierig wäre, also der Brute. Und ich muss sagen, ja.
Ja, man muss sich halt, es ist halt anders als in anderen Spielen.
Ja, vor allen Dingen, ich verstehe dich jetzt total, jetzt wo ich den auch mal selber gespielt habe. Es ist echt wahr, der ist wirklich nicht so einfach zu meistern. Und ich habe auch mal ein Problem, da gebe ich ganz ehrlich zu.
Ah.
Also immer, wenn ich so gesagt habe, der Robert kommt nicht so ganz zurecht mit seiner Klasse. Nein, du hast vollkommen recht, da muss man sich erst vollkommen reinfinden. Ich kann dich jetzt viel besser verstehen und ich entschuldige mich hiermit öffentlich für alle, wo ich mal gedacht habe, dass das an dir läge. Das liegt nicht an dir.
Hm. Ist richtig.
Ja.
Also vielleicht auch, aber nicht nur ausschließlich. Es ist halt einfach anders. Also
ja,
kann man sich dran gewöhnen und man muss es sich aber auch immer wieder in Erinnerung rufen. Ich meine, das letzte Mal, als wir dann wieder gespielt haben, da habe ich dann irgendwie dann doch wieder so ein bisschen hinten vergessen und dann stand ich auf einmal wieder da, wie der letzte Doof.
Das hast jetzt du gesagt. Nein, also es ist wirklich eine tolle Erfahrung gewesen, Gloomhaven mit meiner Frau zu spielen, großartig. Und sie will es auch nochmal spielen und weiterspielen. Auch wenn wir es nicht ganz geschafft haben. Ganz knapp haben wir verloren.
Ach so, ja, okay.
Also, ganz knapp.
Ja, kommt schon mal vor.
Ja.
Ich habe jetzt im Duden nachgeguckt. Ratze ist eigentlich einfach nur Ratte.
Okay. Aber, na gut, ist ja so ein halb Ratte, halb Katzen-Ding.
Ja, aber hier ist Bedeutungsübersicht Ratte.
Okay. Vielleicht ist es, ja. Ich meine, das passt halt so ein bisschen, weil es ist im Original ja Wurmling, das heißt ja so viel wie Ungezieferlein.
So. Wie passt da jetzt der Ratzefummel rein? Die große Frage.
Ratzefummel ist eine Abomination eines Wortes und ich möchte nicht über Ratzefummel sprechen. Das ist ein ganz ganz schlimmes Wort einfach.
Was? Das heißt Radiergummi.
Ja.
Und pass auf, ich habe da jetzt drauf geklickt. Bedeutungsübersicht, Radiergummi, Kurzform Ratze. Und hieß nicht auch ein Papst so?
Nein, er hieß, oh Gott. Ratzinger, meinst du?
Ja, Ratze. Den haben wir doch Kurzform Ratze.
So viel zu dem Niveau und dem Anspruch in diesem Podcast. Dann habe ich schließlich, um das hier mal abzuschließen, von meiner guten Bekannten, Martina heißt sie, ein Paket bekommen und da waren für unsere Familie Unlock-Spiele drin und Deckscape-Spiele, die wir noch nicht hatten. Das hat die uns ausgeliehen, damit wir das spielen können. Und wir haben Unlock gespielt. Und mittlerweile haben wir 4 Szenarien von Unlock gespielt. Jeweils die ersten beiden von den ersten beiden Unlocks. Mhm. Und die Kinder haben wir nochmal extra dieses Comic-Abenteuer spielen lassen, was die auch total gut alleine konnten. Ja, Unlock-System ist ein bisschen gemischt. Also das Unlock ist ja ein Escape Room Spiel System, wo man ein Deck von Karten hat. Also das Besondere an Unlock ist, dass man ein Deck voll nummerierte Karten hat und immer wenn man dann Also die erste Karte sind dann meistens irgendwelche Räume, wo dann wieder Nummern zu sehen sind und dann kann man sich die Karten rausholen, um die Gegenstände, die man dann sehen kann, zu begutachten. Und wenn man dann zwei Gegenstände, die man kombinieren kann, es gibt immer rote und blaue Gegenstände, und manchmal kann man die kombinieren und dann kann man das ausprobieren. Dann steht auf der einen ist der Gegenstand Nummer 16 und auf der anderen ist dann der Gegenstand Nummer 15. Und wenn man die kombinieren möchte, dann kann man dann die beiden Zahlen zusammenzählen einfach und nachgucken, ob es die Zahl 31 dann gibt, weil 16 plus 15 sind 31. Und wenn man das dann, wenn es dann die richtige Lösung war, dann gibt es dann die Karte 31 entweder. Okay, es kann die Karte entweder nicht geben, dann ist es die falsche Lösung, machen die nichts. Es kann die Karte geben, dann steht da drauf, oh, das war nicht richtig, du kriegst jetzt Strafzeit. Oder es gibt halt dann den kombinierten Gegenstand zum Beispiel oder die aufgeschlossene Sache. Man kann, muss das mit der App spielen und man kann dann auch Codes eingeben, die man dann da findet. Und ja, ist ein nettes System. Mir gefällt das eigentlich ganz gut. Es gibt ein paar Schwierigkeiten mit dem System. Und es gibt die Qualität der Escape Rooms, also diese Abenteuer, die schwankt ein bisschen. Also es gibt in der Grundbox das zweite Comic-Szenario. Wie das heißt, weiß ich nicht, aber es hat halt sehr viel Comic-Grafik. Es spielt sich wie so ein Point-and-Click-Adventure, wie so ein Day of Tentacle eigentlich. Mhm. Das ist
ganz cool.
Ja, es ist wirklich ganz cool. Es ist auch relativ einfach. Das sollte man auch zuerst spielen, sollte man das jemals spielen in der ersten Box. Von dieser ersten Box, weil das ist wirklich relativ simpel und führt ja in die Mechanismen ein. Das ist nicht wie ein, es ist eher wie ein Point-and-Click-Adventure tatsächlich. Und das haben wir auch die Kinder, wie gesagt, danach nochmal alleine spielen lassen. Und wir hatten das erste Unlock allerdings, also das erste Szenario davor gespielt zuerst. Das ist, warum das erste ist, obwohl es schwieriger ist, liegt daran, weil es klassischer wie ein Escape Room aufgebaut ist. Also du bist in einem geschlossenen Raum und versuchst da rauszukommen. Da gibt's dann auch sowas wie Maschinen und dann gibt's da so ein paar Regelunklarheiten. Da habe ich an anderer Stelle schon mal drüber geredet, in einem anderen Podcast. Ja, allerdings haben wir dann auch noch das zweite gespielt. Das Mystery Adventures heißt das, glaube ich. Und davon die ersten beiden. Wobei dieses verwunschene Haus hat uns ganz gut gefallen. Das war, haben wir sogar mit beiden Kindern gespielt. Das war etwas gruseliger, aber es ging. Also es war wirklich solides Unlock. Das zweite Szenario davon, das war dann unter Wasser in der Nautilus, also im Captain Nemos Unterwasserschiff. Das, also einerseits war die Mechanik lustig, dass man da die Zeit immer wieder aufstocken konnte, indem man Sauerstoffflaschen findet, die man auf einem Bild entdecken muss. Denn bei Unlock kann man, wenn man dann einen Buchstaben oder eine Zahl sieht, kann man sich ja entsprechende Karte auch einfach nehmen, wenn man die findet. Und da gab's halt, ein Rätsel auch bei dem ersten war so ein bisschen, wo man dann dachte, okay, das ist eine römische Zahl und jetzt habe ich die und jetzt darf ich mir die auf einmal nehmen, die Karte. Das war ein bisschen unlogisch, aber also es kränkelt an einigen kleinen Sachen, aber ansonsten ist das System eigentlich ganz cool. Nur dieses Unterwasser-Nemo-Adventure war halt nicht ganz so toll.
Okay.
Ja. Aber das Beste war, wir haben noch ein anderes Escape Room-Spiel gespielt. Das von einer anderen Firma war, ich weiß gar nicht mehr, das habe ich hier liegen. Das heißt die Sternwarte. Und das ist gerade als von allen, wir haben auch die Exit-Spiele vorher schon mal gespielt, also ein paar der Exit-Spiele, die einfachen. Und von allen Escape Room, das erste Deckscape haben wir auch gespielt, von allen Escape Room-Spielen, die wir jetzt in der Familie zusammen gespielt haben, war das Spiel, wo ich sagen würde, das ist das erste Escape Room-Spiel, was man überhaupt spielen sollte, weil das ist einfach.
Okay.
Gut, das ist erklärt auch viel mehr, wie so ein Escape Room normalerweise funktioniert. Es ist, man kann es immer wieder spielen, wenn man es. Es gibt eine Zurückbauanleitung. Man macht also nichts kaputt, wie bei den Exit-Spielen etwa. Und es ist einfach von der Story her cool. Es ist nicht zu schwer von den Rätseln, also es ist relativ leicht von den Rätseln, vom Schwierigkeitsgrad her das Niedrigste. Aber nicht so, dass es nicht Spaß machen würde, weil es zu leicht wäre, weil es dann noch die Geschichte erzählt. Und weil die Rätsel so gemacht sind, dass man da schon kombinieren muss. Und das verbraucht halt auch Zeit, aber es ist jetzt nicht so super, wo man denkt, oh, da komme ich nicht weiter. Also es ist genau das richtige Einführungsszenario. Also es heißt Escape the Room, das Geheimnis der Sternwarte. Ein Party-Event für 3 bis 8 Spieler. dass man so, das führt wirklich super ein in alle Escape Room Spiele, überhaupt in Exit Spiele. Ich würde es sogar vor den Exit Spielen spielen.
Okay.
Wenn jemand damit anfangen will, würde ich das hier so als wirklich als eines der ersten Spiele nehmen. Weil dann hat man noch so eine Steigerung, weil die Exit-Spiele sind meiner Meinung nach noch ein bisschen interessanter, weil die auch gut durchführen, aber du halt mit dem Material noch kreativer umgehst. Auch weil du es kaputt machen kannst. Aber Escape the Room, das Geheimnis der Sternwarte, wovon ich jetzt gesprochen habe, als bestes Einführungs-Escape-Room-Spiel für zu Hause, finde ich, gerade wenn man vorher noch sowas gar nicht gespielt hat und gar nicht kennt, würde ich das wirklich empfehlen. Danke, Martina, dass du uns das geschickt hast. Apropos Martina, da gab es einen Donnerstag.
Es gab einen Donnerstag. Es wurde ja auch schon in anderen Publikationen ausführlich darüber berichtet. Deshalb sind wir jetzt natürlich die Letzten, aber das hat auch den Vorteil, dass wir einiges klarstellen können und natürlich die ganze Wahrheit über diesen Donnerstag verlauten lassen können.
Die ganze Wahrheit.
Ganze Wahrheit. Jedes dreckige und schmutzige Detail werden wir hier auspacken, denn da wurde doch einiges falsch wiedergegeben, möchte ich sagen.
Falsch wiedergegeben?
Ja, also das ist, manchmal ist es interessant, wie unterschiedlich
die Wahrnehmung ist.
Ja, genau. Nein, also es gab diesen Donnerstag, an dem wir uns ja anfangs irgendwie mal zu dritt treffen wollten, also Fuchs und Bär und die Chaosbären. Also wir beide und Martina und dann irgendwann eben aus der Kölner Nähe heraus, weil Martina eben nach Köln gekommen ist, noch den Dirk vom Ablagestapel gefragt haben, der dann auch zugesagt hat und dafür sogar noch irgendwie seine Dungeons and Dragons Runde einmal hat aussetzen lassen.
Oder der hatte da einfach keinen Bock drauf gerade, oder weil sowieso jemand abgesagt hatte?
Nee. Also er war, glaube ich, schon mit einer der Ersten. Aber ich glaube, die Runde ist dann an dem Tag auch ganz ausgefallen. Von daher war es auch nicht so weiter wild. Aber wie gesagt, die erste Aussage, als ich ihn gefragt habe, war, okay, donnerstags habe ich eigentlich dann schon, aber würde ich für euch auch ausfallen lassen. Von daher rechnen wir ihm das einfach mal hoch an, ohne es zu zerreden, Björn.
Nein. Alles gut. Schönen so, Gruß an Dirk vom Ablagestapel übrigens an dieser Stelle.
Auch ein schöner Podcast.
Ja. Schön grün.
Schön grün. Dann, war es aber zeitlich so, Donnerstag, tagsüber, normaler Arbeitstag. Das heißt, du und der Dirk, ihr wart noch arbeiten und Martina hatte ja in ihrem Bundesland Ferien, weshalb sie den ganzen Tag Zeit hatte, was mich dazu brachte, dass ich schon sehr früh morgens um 10 oder so aufstehen musste. Und dann haben wir auch relativ schnell angefangen zu spielen. Wie sich das natürlich gehört für so eine Runde. Und wir haben zuerst Fallen gespielt. Das heißt einfach nur Fallen. Das ist jetzt richtig bitter. Ich habe vorhin mal versucht, in Vorbereitungen auf diesen Podcast mich nochmal zurückzuerinnern und auch ein bisschen rauszusuchen, wie das Spiel funktioniert. Nicht mehr erklären. Es ist
ein Zweispielerspiel.
Es ist ein Zweispielerspiel. Einer ist der Dungeon Master, der andere ist ein Held. Das war in dem Fall ich, also der Held. Martina natürlich als Spielbesitzerin und mit ein bisschen mehr Erfahrung dann eben diesen Dungeon Master, wobei der jetzt auch, also man kann ihn glaube ich auch so spielen, also weil das die Story ist vorgegeben von Storykarten her, die dann eben sie immer vorgelesen hat und mich vor Entscheidungen gestellt hat, welche Wege ich gehen möchte.
Sie hat dich aber so quasi durch einen Dungeon vor durchgeführt.
Ja, es ist auch durch den Dungeon durchgeführt. Also das fand ich so, das war ein bisschen komisch. Es gibt halt diese Storykarten und also ich glaube, da gibt es jetzt nicht so, also wie gesagt, ich bin jetzt der, der es zum ersten Mal gespielt hat. Sie kennt es wesentlich besser, wahrscheinlich wird sie jetzt dann, das ist nicht die ganze Wahrheit und das hast du alles falsch erzählt. Kann sein, Entschuldigung. Ich gebe das aus meiner spärlichen Erinnerung wieder. Es war sehr früh am Tag noch für mich und mir dann direkt mit sowas zu kommen. Nein,
Sie hat ja schon davon erzählt, dass du sichtlich überfordert warst.
Ja, es ist halt auch viel wieder so. Es wird ein Thema dieses Abends sein. Also ich war nicht so überfordert wie bei einem anderen Spiel. Also wie gesagt, sie liest halt diese Story und es gibt dann immer so Abzweigungen, wo ich mich dann für einen Weg entscheiden kann. Und ich habe halt keinerlei Hinweise irgendeiner Art, was mich dann erwartet, außer dem Text halt. Also habe aber keine Ahnung, in was ich mich da reinwage. Und das kleine Problem, was ich mit diesen Texten hatte, so, also ich weiß, die erste Entscheidung war, glaube ich, irgendwie zwischen ich durchsuche das Dorf oder so, und ich habe mich für ich durchsuche das Dorf entschieden, und dann hat sie den nächsten Text vorgelesen und dann stand ich auf einmal in einem Dungeon und ich denke mir, was, ich habe doch gerade noch das Dorf durchsucht, wieso bin ich denn jetzt hier? Und so Sachen gab es da öfter. Also sie meinte dann aber auch, man kann das, wenn man sich das als storymäßig so zusammensucht, dann kriegt man das auch thematischer hin, aber sie möchte auch irgendwie immer noch ein bisschen die Karten spielen, die sie noch nicht kennt und die Überraschung haben, verstehe ich auch. Es ist auch nicht so wild, es ist nur manchmal so ein bisschen komisch, die Übergänge. Das ist mir auf jeden Fall noch in Erinnerung geblieben. Es ist ein Spiel mit Würfeln. Man hat so einen Grundstock von Würfeln, also einmal der Dungeon Master und einmal der Held haben so einen Grundstock von Würfeln. Ich glaube jeweils 2, und man kann sich dann noch verschiedene dazu verdienen in verschiedenen Stärken, um sich dann halt gegenseitig auszuwürfen, beziehungsweise, also wie war denn das? Ich habe irgendwie immer, nee, sie hatte immer irgendwelche Monsterkarten, gegen die musste ich dann im Prinzip kämpfen. Und dieses Kämpfen macht man eben, indem man würfelt, und man kann dann, hat dann noch verschiedene Fähigkeiten, verschiedene Art, also je nachdem, welcher der beiden Spieler man ist, um sich mehr Würfel dazu zu verdienen. Man muss aber aufpassen, weil man spielt immer 3 Begegnungen. Ich hoffe, es sind auch wirklich 3 und nicht 4, aber ich meine, es wären 3 pro Runde, und hat halt in diesen 3 Runden eine begrenzte Anzahl von Ressourcen. Also wenn du in der ersten Runde alles weghaust, dann wird es natürlich schwerer in den weiteren Runden. Und es gibt halt schwerere Herausforderungen oder wertvollere Herausforderungen, wo dann die Belohnung höher ist. Und da muss man eben gucken, dass man sich da irgendwie so durchkämpft durch diesen Dungeon. Ja, es gab sehr viele Ogre in diesem Dungeon.
Ich mag Ogre. Manchmal haben die 2 Köpfe.
Ja, nee, aber ich mag Ogre nicht, die sind sehr zäh.
Ja, weil aber Ogre kommt aus dem Französischen und sind Menschenfresser.
Ja, das hat er auch versucht. Das war nicht sehr nett. Ja, irgendwie sind wir da halt durchgekommen, und ich habe das Spiel sogar gewonnen. Ja, das war ganz nett. Ich fand's halt, und das habe ich halt auch am Ende gesagt, man hat die Fähigkeit, also man hat die Sachen, die man machen kann, sehr verteilt, und am Ende sind es aber trotzdem, wirken sie sich nur auf wenige Dinge tatsächlich aus. Also was irgendwie, ja, das ist halt, man muss halt viel gucken und wissen und machen und tun. Es ist mit Sicherheit auch so ein Spiel, wo man von jedem mal spielen besser wird und mehr lernt. Aber ich weiß nicht, du hast mir irgendwie gesagt, das ist eins ihrer Lieblingsspiele.
Ja.
Ja, und das wird es bei mir eher nicht.
Aber das Spiel ist ein Kickstarter ursprünglich gewesen,
ja,
was unglaublich viele Karten auch anscheinend hat. Du hast wahrscheinlich nur einen Bruchteil davon jetzt gesehen.
Ja, ja.
Und wenn man da wirklich mehrere Helden und mehrere Monster haben will, dann muss man da locker 100 Euro investieren. Das ist.
Ich habe die Kickstarter-Seite offen. Was haben wir denn? Hero, Sage, Designer Story Card. Nee, das ist was anderes. Der One-Box Game of Fallen war für $100, ja.
Wenn man dann wirklich, man kann irgendwie auch nur ein paar Helden haben, dann wird es billiger, aber es macht ja keinen Sinn. Wenn ich so ein Spiel hole, dann hole ich mir auch alle Helden, ne? Und ja, alle Dungeon Lords.
Und für ja, 200 hätte man sich dann irgendwie noch selber einen Schatz nach eigenen Designvorstellungen da reinmachen können und so weiter und so fort. Also da gab es dann schon,
ja,
oder eine eigene Storykarte, und ach, es gibt verschiedene $200-Pledges.
Ja gut, aber jetzt wird das ja wahrscheinlich, wenn, wird das ja wahrscheinlich jetzt im Retail irgendwie sein.
Ja,
und da muss man halt dann auch
deutlich weniger, ja. Wahrscheinlich mit deutlich weniger Inhalt.
Aber von den Bildern hätte ich das damals auch nicht geplätscht. Also dafür, dass du weißt ja nie, wie gut so eine die Kartenqualität ist und wie gut die Stories dann sind, ne?
Ja, gut. Weiß ich jetzt auch immer noch nicht, kann ich nicht. Wie gesagt, es gibt halt so kleine Unstimmigkeiten, die scheinen aber auch behebbar zu sein. Ja, es ist halt, es war ganz nett, war mal was anderes als das, was ich sonst so kenne.
Also quasi wie Looney Quest, ist ja auch was anderes.
Ja, gut, da hat es schon ein bisschen mehr Tiefe und so, aber
oh.
Ja, War schon ganz lustig.
Gut, gut.
Dann, nach diesem Abenteuer, haben wir Seven Wonders Duel gespielt. Von mir her aus dem Schrank, was ich selber noch nie gespielt hatte. Das habe ich mir dann halt von ihr erklären lassen. Sehr praktisch, wenn so viel Spieler zu einem kommen und einem die eigenen Spiele erklären.
Wahrheit Nummer 2, nachdem wir gehört haben, Wahrheit Nummer 1, eins ihrer Lieblingsspiele ist Fallen. Wahrheit Nummer 2 über Martina, sie erklärt gerne Spiele.
Ist das so?
Es ist so.
Okay. Ja, ist hiermit aufgedeckt.
Der Enthüllungspodcast.
Ja, ist auf jeden Fall auch eine schöne Variante für zwei Spieler von Seven Wonders. Man hat halt nicht mehr dieses Drafting ja verlegt und offener gemacht. Das ist eigentlich ganz spannend, die Umsetzung auf zwei Spieler. Weil da werden eben Karten, die man bei dem normalen Seven Wonders auf der Hand hat, die werden dort eben in bestimmten Formen ausgelegt, immer in abwechselnd in Reihen aufgedeckte Karten und verdeckte Karten. Und ich glaube, die erste Stufe ist eine umgedrehte Pyramide. Und man fängt dann eben unten an, die aufzudecken, die Karten. Das ist eine umgedrehte oder eine richtig rum. Und das zweite ist, ich sollte mein Erinnerungsvermögen, ihr kennt das. Aber deshalb sind das hier auch die Chaos-Bären. Auf jeden Fall deckt man dann oder nimmt man sich immer abwechselnd eine Karte. Und dadurch ergeben sich natürlich Situationen, in denen man dem anderen dann gewisse Karten, die man aufdecken würde, vielleicht nicht zugestehen will und deshalb eine andere Karte sich wegnimmt, wo dann für den Gegner nicht so gute Optionen da sind. Also man es kommt halt auf die eigene Spielweise an. Man muss sich da entscheiden, spielt man es eher für sich, spielt man es gegen den anderen oder versucht man eine gute Mischung daraus hinzukriegen. Und das sind sehr interessante Entscheidungen, die man treffen muss. Und es ist ein schönes Spiel. Also hat mir Spaß gemacht. Ich habe auch wieder gewonnen. Das hilft dann auch. Das sind alles keine guten Spieler, die da immer zu mir kommen. Die haben alle verloren. Martina ist nicht gut im Spielen, aber ist auch nicht so wichtig, ne?
Wahrheit Nummer 3: Martina ist nicht gut im Spielen.
Ja.
Martina ist gut darin, andere Leute gut aussehen zu lassen, würde ich sagen.
Vielleicht auch nicht. Nö. Das jetzt nur in der Kürze dazu. Dann.
Aber war das denn knapp, wie sie verloren hat?
Okay. Hier, was habe ich gerade gesagt zu meinem Gedächtnis?
Okay.
Ich weiß es nicht mehr. Warte mal. Ich glaube, da habe ich den Bogen drin gelassen. Das kann ich nachlesen.
Spannend. Eröffnet die Schachtel. Erkramt.
Ja, da. So, was war's denn? Es war 59 zu 51 ist es ausgegangen.
Das klingt jetzt nicht so weit voneinander entfernt.
Ja, aber das ist so, ja, man sieht's aber so bestimmte Bereiche. War sie besser, in anderen war ich besser. Also sie hatte zum Beispiel mehr von den Weltwundern gebaut. Ich glaube, sie hatte 5 sogar und ich nur 2. Also es gibt ja 7, die man bauen kann. Da hatte sie den eindeutigen Vorteil. Ich war dann bei der Forschung besser, weil ich mich da irgendwie am Ende dann verstärkt drauf konzentriert habe. Ist, wie gesagt, eine schöne Variante, wenn man Seven Wonders mag, so vom Prinzip her, und Lust auf ein Zwei-Spieler-Spiel hat, dann ist das definitiv was man sich angucken sollte.
Gut, das war Seven Wonders Duels. Das habe ich übrigens noch nicht gespielt, aber wahrscheinlich wird es mir besser gefallen als das normale Seven Wonders.
Weiß ich nicht.
Ich finde das Seven Wonders, also das normale Seven Wonders, da fehlt mir so ein bisschen noch so, die Tiefe würde ich nicht sagen, aber es ist immer so, doch, die Tiefe.
Ich hätte gedacht, dir fehlt vielleicht die Interaktivität.
Ja, die geht einigermaßen, aber ist ja auch ein Spiel, was man mit bis zu 7 bzw. 8 Spieler spielen kann mit Erweiterung.
Ja, aber man hat ja dann immer eigentlich nur die beiden neben sich im Auge. Das ist natürlich bei einem Zweispielerspiel, hast du natürlich immer nur den gegenüber dir, mit dem du dich befassen musst.
Ich habe jetzt irgendwo gehört, dass Seven Wonders auch zu zweit ganz gut funktioniert, wenn man mit diesem, dann hat man so einen imaginären Tauschnachbarn.
Okay.
Insofern muss ich das mal ausprobieren. Und irgendwann mal das Duel mit dir zum Beispiel.
Ja, gerne. Jetzt weiß ich ja, wie es geht.
Das ist gut.
So, und dann sind wir immer noch in diesem Donnerstag. Und dann kam der Dirk nämlich dazu.
Vom Ablagestapel, der Dirk.
Ja, genau.
Ein in Podcast. Grün.
In Grün. Mit Fledermaus. Und hatte Spiele mitgebracht. Wunschspiele von Martina, Nicht-Wunschspiele von Martina, Wunschspiele von dir, die du nicht spielen wolltest, was ich immer noch nicht verstehe, was wir jetzt gerne mal ausdiskutieren können. Wir haben dann nämlich als erstes Millennium Blades gespielt. Ein Spiel, was du ja eigentlich unbedingt spielen willst, aber nicht mit uns anscheinend.
Ja, weil es halt 3 Stunden dauert oder länger.
Und das ist ja nicht wahr.
Wenn man nur 3 Stunden hat, dann will man sich auch unterhalten. Und ich habe ja die Dirk und Martina zum ersten Mal überhaupt gesehen. Dich kenne ich ja schon, aber die anderen habe ich
yeah.
ja. Und dann will ich doch nicht so ein Millennium Blades spielen, was ich selber nicht kenne, wo man sich anstrengen muss, was gar nicht mal so einfach ist, es sei denn, man heißt Martina.
Ja, wenn man das einfache Deck hat. Naja. Also, Millennium Blades, kurz zur Erklärung, ist ein Spiel, das im Prinzip ein Sammelkartenspiel simulieren soll, beziehungsweise nicht nur ein Sammelkartenspiel, sondern auch noch das Ganze drumherum mit Booster-Packs kaufen, Karten verkaufen, Karten tauschen, Turniere spielen. Das sind so die Grundeckpunkte, würde ich mal sagen.
Mhm.
Und ja, wir haben im Nachhinein, würde ich vielleicht sagen, war es vielleicht auch gar nicht so cool. Der Dirk hatte halt schon was vorbereitet, hat dann mit uns die einfache Variante gespielt, wo wir schon Starterdecks hatten und wo die erste Echtzeitphase im Prinzip weggelassen wird und man dann nur noch 2 spielt, aber 3 Turniere auch. Also man spielt im Prinzip direkt ein Turnier mit dem Starterdeck, was man hat. Und ja, ist halt bei so einem Spiel, es ist, ne, wir haben es auf Englisch gespielt, es sind ewig viele Karten, da steht durchaus nicht wenig Text drauf, und da musst du halt die ganzen Mechaniken auch erstmal verstehen. Was dann, also Dirk hat ja beim Ablagestapel auch gesagt, ich war damit überfordert, was auch durchaus richtig ist, in dem Fall, also definitiv mehr als bei Fallen, weil du musst wirklich so viel irgendwie erstmal reinkriegen, und ich bin ja auch, also es ist ja schon, weißt du, ich mag ja Star Realms als Deckbilder, aber ich mag ja Star Realms auch deswegen, weil es ein abgeschlossenes System ist und ich mich nicht mehr drum kümmern muss, irgendwie noch Karten dazu zu packen und das zu optimieren und mir ein eigenes Deck zusammenzustellen, also vor dem Spiel. Mhm. Was ja bei diesen Sammelkartenspielen, und da hast du deutlich mehr Erfahrung als ich, weil ich das ja auch nie wirklich gemacht habe, was ja da eher so ist. Also man geht ja dann in irgendwelche Turniere mit irgendwelchen Decks, die man sich vorher irgendwie stundenlang zusammengeguckt hat, wo man vielleicht noch irgendwie, weiß ich nicht, früher gab's das vielleicht nicht so, aber heute guckt man sich wahrscheinlich im Internet auch irgendwelche Turniere an und wie die Leute dann damit spielen. Und dann ja, ist ja immer das Meta ist ja dann eigentlich ja. immer das übergeordnete Spiel.
Also so alt bin ich noch nicht, als ich was wirklich Magic zum Beispiel turniermäßig gespielt habe, war Netdecking, so nennt man das dann, durchaus ein Thema, dass man halt das Meta sich angeschaut hat und dann auch im Internet die Decks sich geholt hat und dann optimiert hat.
Ja.
Das war schon ganz früh.
Und das ist nichts, was ich jemals gemacht habe, und das ist so, also das fehlt mir dann, und deshalb, ja, überfordert mich das halt ein bisschen, wenn du so viele Möglichkeiten hast. Also da das dann so rauszuziehen und mir anzugucken, was kann ich jetzt draus machen. Also ich habe zum Beispiel mein Startdeck gehabt und dieses erste Turnier, was wir gespielt haben, ich habe nicht, also das waren ja dann eigentlich schon so Decks, die aufeinander abgestimmt sind. Und es gibt sicherlich eine Spielweise, in der man das gut spielen kann, aber ich habe es bei meinem Deck zum Beispiel nicht verstanden.
Okay.
Oder vielleicht ein bisschen zu spät. Ich habe damit etwas angefangen, was ich vielleicht eher hätte gegen Ende machen müssen.
Was hat denn dein Deck Besonderes gemacht?
Das ist eine gute Frage. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich nicht so gut in Erinnerung bin. Dass ich konnte irgendwie meine eigenen Karten verstärken mit so extra Siegpunkten. Und es hat eigentlich auch gut angefangen, weißt du? Das ist so, du fängst in diesem Turnier gut an und hast dann irgendwie 60, 70, 80 Punkte. Aber dann kommen irgendwie so hinten raus, kommen die anderen und überholen dich rechts und links und haben auf einmal 130 und du sitzt immer noch auf deinen 80 und du denkst so, hä? Was ist denn hier passiert? Und so ist dieses Spiel halt für mich irgendwie gelaufen. Und ja, also man spielt diese Turniere, und was ich nämlich auch immer noch hatte, dann es gibt diese Clashes, wo man dann gegen bestimmte Kreaturen oder Karten eben der Gegner ja so 1-auf-1 Clashes eben hat. Und darauf habe ich immer gewartet. Aber das ist sehr, sehr selten in diesem Spiel. Also man muss es schon initiieren. Und du spielst dann immer mit deiner Karte, die am weitesten rechts liegt. Also das ist schon so eine Sache, wenn du das in einem ungünstigen Moment dir passiert, dann hast du natürlich direkt verkackt. Und wenn, ja, und es ist nicht so einfach, das zu initiieren. Zumindest nicht mit den Karten, die ich gesehen habe. Ja. Und darauf habe ich eigentlich immer gewartet, so ein bisschen. Ich dachte, das wäre so das Hauptding von den Turnieren, war es aber gar nicht. Sondern das war mehr das Aufbauen von Siegpunkten. So, dann spielt man eben dieses Turnier, das erste hat Martina gewonnen. Und dann gibt's diese Echtzeitphasen, wo du dann erstmal, du kriegst dann erstmal als Belohnung für das gespielte Turnier nochmal neue Karten, beziehungsweise sind ja immer diese Boosterpacks, das soll ja so simulieren. Ja. Also es hat diese Boosterpack-Optik und es soll halt simulieren, du kaufst dir so ein Boosterpack und ziehst dir eigentlich nur so die beste Karte raus. Mhm. Das heißt, wenn du es umdrehst, hast du halt eine Karte. Aber es ist halt so ein bisschen Augenwischerei. Und ja, dann kannst du dir halt dein Deck neu zusammenstellen. Dein Deck besteht aus 8 Karten, die du mit ins... lass mich überlegen. Doch, 8 Karten, die du mit ins Turnier nimmst. Also 6 Spielkarten, das stimmt auch nicht. Es sind 6 Spielkarten, es sind 2 Accessories und es ist eine Box. Die können halt auch nochmal alle Eigenschaften haben. Und ich hatte eine relativ schnelle Box, wo ich dann irgendwie noch 2 zusätzliche Karten mitnehmen kannst. Aber wie ist denn das? Ich krieg's nicht mehr zusammen. Aber du nimmst mehr Karten mit, als du im Turnier am Ende überhaupt die Möglichkeit hast zu spielen. Damit du so ein bisschen variabel sein kannst. Und in dieser, also du hast dann eine Echtzeitphase, die dauert 20 Minuten, die ist unterteilt in 7 Minuten, 7 Minuten und 6 Minuten. Okay. Und du kannst halt es gibt halt so einen Markt, da liegen, ich glaube, 16 Karten oder 9 Karten oder Boosterpacks dann in dem Fall. Es gibt verschiedene Kategorien für diese Karten, verschiedene Elemente, die haben. Es gibt halt verschiedene Arten von Booster-Packs mit unterschiedlichen Grafiken. Also es passen halt nicht immer alle Karten zu allen. Mhm. Und du kannst, da sind aber Symbole drauf und du kannst nach Wahrscheinlichkeiten, aber du weißt halt, wenn du den Booster-Pack kaufst, dann weißt du trotzdem nicht, ob du jetzt, ne, wenn du sagst, ich brauche eigentlich von dem Symbol was und du kaufst es dir, dann kannst du halt trotzdem Pech haben und es ist halt nicht drin, auch wenn es ganz wahrscheinlich gewesen wäre. Es ist halt nur eine Wahrscheinlichkeit. Und das ist halt diese Booster-Pack-Simulation im Prinzip. Und dann kannst du auf diesem Markt kannst du kaufen, es gibt einen anderen Markt, so einen Gebrauchtmarkt, da kannst du dann Sachen hinlegen, die kannst du dann verkaufen, also die können dann die anderen Spieler auch kaufen. So in dieser Phase eigentlich so die Interaktionsmöglichkeit ist, die wir jetzt aber nicht so richtig viel genutzt hatten. Also man legt, glaube ich, mehr dahin, als dass mal irgendjemand was davon kauft. Wobei man das Geld halt von der Bank trotzdem kriegt. Und ja, man versucht sich dann so sein Deck zusammenzustellen und das zu optimieren und zu verbessern. Und wie gesagt, Martinas war halt anscheinend auch schon irgendwie sehr gut aufeinander eingestellt und sie hat es auch verstanden, halt im Gegensatz zu mir zum Beispiel. Und deshalb war sie da mal relativ zügig. Dann kriegst du nach diesen ersten 7 Minuten kriegst du nochmal 6 Karten dazu, einfach so, dann gibt's nochmal 7 Minuten. In den letzten 6 Minuten kannst du den Gebrauchtmarkt nicht mehr benutzen. Aber ansonsten ist es auch wie davor auch. Und du versuchst halt in dieser Zeit dir irgendwie deine 10 oder 11 oder wie auch immer jetzt die Zahl ist, an Karten zusammenzustellen, mit denen du ins nächste Turnier gehst. Und dann machst du das nächste Turnier und dann kommt nochmal eine Echtzeitphase und dann kommt nochmal ein Turnier. Und so geht dieses Spiel. Und Martina hat alle 3 Turniere gewonnen und damit logischerweise auch das Spiel. War dann sehr arrogant. In der dritten Echtzeitphase ist dann irgendwie schon Kuchen holen gegangen und so Kram und hat super rumgenervt. Aber es sind halt so Sachen, weißt du, ich bin ja dann auch immer sehr entscheidungsfreudig. Also in der letzten Echtzeitphase, also vor dem letzten Turnier, in den letzten 6 Minuten, war eigentlich alles super. Ich hatte mir ein schönes Deck gebaut, glaubte ich zumindest, was so darauf ausgelegt war, dass die anderen ihre Karten umdrehen müssen und sie dann nicht mehr benutzen können, was also hauptsächlich natürlich auch Martina abgezielt war, weil die musste ja irgendwie gestoppt werden. Und dann kriege ich, und das ist das Schlimme, also ich habe eine Karte bekommen, die war super. Ich weiß aber gar nicht mehr, was, also ich kann dir jetzt nicht mehr sagen, was drauf war. Ich weiß nur noch, dass ich dann mein Deck um 2 reduzieren musste. Also es war eine Deckbox auf jeden Fall. Wo ich der Meinung war, die ist super. Dann musste ich halt mein Deck wieder um 2 Karten reduzieren. Und hatte dann irgendwie nochmal den Drang, das nochmal umzustellen. 2 Minuten vor Ende der Echtzeitphase. Und das hat halt dann hinten und vorne nicht funktioniert. Aber ist ja eigentlich auch ganz lustig, dass dann so, also da bin ich dann auch, da sitze ich dann nicht fest auf dem Ding, was ich habe. Das wollte ich dann ausprobieren. Hat nicht funktioniert. Okay, nächstes Mal vielleicht ein bisschen safer spielen. Aber so war es eigentlich ganz lustig. Es ist ein Spiel auch, da habe ich mich jetzt gestern noch mit einem gemeinsamen Freund, mit dem Dirk vom Dirk und mir unterhalten, der es auch gespielt hat, der auch das erste Mal nicht begeistert war und der dann aber auch sagt, der dann zu mir meinte, ja, du warst doch auch überfordert, also warum willst du das jetzt nochmal spielen? Und ich sag halt, ich glaube, das ist halt ein Spiel, je mehr du das verstehst, desto besser kannst du auch werden.
Das aber ist, hat der Dirk ja schon erwähnt, ne? Das ist, das kommt hinten raus.
Ja.
Aber wie gesagt, es sei denn, man kann das halt so schon direkt so optimieren, dann.
Ja, wenn man halt das einfache Starterdeck hat, dann ist das eben so. Ja, gut, ist ja okay. Hatte Martina halt auch mal ein Erfolgserlebnis. Ich wollte sie ja auch nicht ganz ohne Erfolgserlebnis wieder gehen lassen, wenn sie schon den weiten Weg auf sich nimmt und so.
Also hat die Kuchen dabei gehabt.
Ja, der war auch sehr lecker.
Weiß ich nicht, ich habe ihn vergessen.
Ich weiß. Ah. Könnte das passieren? Sie hätte mir davon auch noch was da lassen können. Das war eigentlich auch frech, das nicht zu tun. Naja.
Du bist undankbar.
Nein, überhaupt nicht. Ich wäre sehr dankbar. Ich wäre noch viel dankbarer gewesen, wenn ich Kuchen noch behalten hätte. Aber also, egal.
Ist auch nicht so. Chili dabei gehabt.
Ja, ist richtig.
Das war auch lecker.
Das gab's aber erst später. Weil du warst ja immer noch nicht da.
Ja.
Und deshalb haben wir zu dritt dann noch das Wunschspiel, was sich Martina gewünscht hat, von Dirk, dass er es mitbringt. Das haben wir dann auch gespielt. Das war Covert. Ein, wie man dem Namen nach schon
Feigling?
Covert? Entnehmen kann. Was? Nein, das wäre Coward. Covert, verdeckt.
Covered?
Nein, Covert. Covered wäre mit ED hinten. Covert ist bedeckt. Genau. Ah. Nein, ja, wäre bedeckt, genau. Und covered ist, jetzt verwirrst du mich, Mann. Covert ist versteckt. Oder geheim, so in die Richtung halt. Und das ist dann natürlich logischerweise ein Agentenspiel. Ich habe mir das hier gerade nochmal aufgerufen, weil, wie gesagt, meine Erinnerung und so. Es ist auch ein partielles Würfel. Also man hat eine Europakarte, auf der sind jede Menge Städte von Europa, logischerweise, verbunden mit so diesen, wie man es halt so aus so Spielfilmen kennt, mit so Bindfäden zwischen den Städten und kleinen Papierfetzen, die den Stadtnamen verkünden. Und man hat so, das wäre jetzt wieder so ein Ding, das ich eigentlich wissen müsste. Man hat eine gewisse Anzahl Würfel, ich glaube 5 oder 6, von 1 bis 6, also ganz normale 6-seitige Würfel. Und jeder Würfel zu Beginn und kann dann diese Würfel der Reihe nach auf verschiedene Felder setzen, um dann später im, also das ist die Vorbereitungsphase im Prinzip, um dann später im tatsächlichen Spielverlauf gewisse Dinge zu tun. Dazu gehören einen seiner, ich meine, es waren 3 Agenten pro Person, einen seiner Agenten zu bewegen. Man kann sich eine Missionskarte ziehen, man kann eine Missionskarte auflösen und man kann, was ist das hier, das 4. Wenn ich das noch wüsste, Junge. Die Auflösung hier ist zu schlecht, ich kann es nicht lesen. man konnte noch irgendwas covert. Es gibt auch noch so eine Dekryptophase, wo man hat so gewisse Codekarten und die kann man dann eben lösen. Da sind 3-stellige Zahlencodes drauf und es gibt eben so ein Feld auf dem Board, wo 2x6 Zahlenplättchen aufliegen und da muss man sich halt der Reihe nach durch verschieben diese Kombination, die man dann auf seinen Karten hat, herstellen mit. Und wenn man das gemacht hat, dann kriegt man eine bestimmte Sache, die eben auf diesen Karten drauf ist. Also es sind Gegenstände, die man dann später benutzen kann. Und es ist, ja, Es sind 5 Würfel übrigens pro Agent oder pro Spieler. Ich will erklären, die ich noch einmal gespielt habe. Ja.
Darf ich das kurz zusammenfassen? Also es ist quasi, du läufst über eine Karte, erfüllst Missionen.
Ja.
Dann hinterlässt du dabei Spuren, die wieder von anderen Leuten eingesammelt werden können.
Ja, das stimmt, das gibt's auch noch. Das habe ich aber, da habe ich bei der Erklärung, glaube ich, nicht, das ist auch Teil der ganzen Wahrheit. Genau. Da habe ich bei der Regelerklärung nicht aufgepasst, deshalb habe ich das auch immer so ein bisschen, ich wusste nicht, was man da mit diesen Plätzchen macht, wenn man die aufgesammelt hat, deshalb habe ich das auch nicht gemacht.
Ja. Ja. Und am Ende gewinnt Martina.
Hat sie das? Ich kann mich gar nicht mehr erinnern. Tatsächlich nicht. Hat sie? Hat sie das erzählt? Okay.
Ich war dabei. Ich habe dann auch zusammengezählt und ich kam dann da auch. Jetzt wird die Geschichte an dich spannend, nach einer Stunde Podcast hier. Denn jetzt komme ich.
Jetzt kommst du. Und was ist dann passiert? Dann kannst du jetzt erzählen.
Ah ja.
Nee, ich kann noch zu Covert, möchte ich noch sagen. Also abschließendes Ding. Also Martina hat es zuerst gesagt, irgendwann ist es ihr ein bisschen lang erschienen und ich habe mir das jetzt auch nochmal durch den Kopf gehen lassen. Ich finde halt, mir ist das Spiel zu lang für zu wenig Tiefe. Also man kann schon eine Menge machen, aber es führt immer zu ähnlichen Ergebnissen.
Das habe ich irgendwo in einem anderen Podcast schon mal gehört.
Und ja, bei mir war es zum Beispiel so, ich hing dann irgendwie so ein bisschen fest und es gibt zwar mehrere Wege, Dinge zu machen, aber es gibt halt diese Städtekarten, die offen ausliegen und wenn du jetzt einen bestimmten Gegenstand brauchst, um eine Mission zu erfüllen und du siehst, die da zweimal liegen und die zwei Spieler, die vor dir dran sind, schnappen dir aber diese Karten weg, dann hast du halt ein Problem. Und das ist halt auch, ne, ich denke ja immer, ich weiß gar nicht warum, aber immer wenn ich an zu wenig Interaktivität, dann ist das immer so ein Birnspruch. Und das hatte ich bei dem Spiel halt auch. Du machst halt nicht viel mit den anderen. Also das ist so das Maximum eigentlich fast an Interaktivität. Wenn dir jemand anders eine Karte wegschnappt, dann ärgerst du dich.
Ja.
Und in der Planungsphase vielleicht noch, dann ärgerst du dich noch, weil jemand einen Würfel da hingelegt hat, wo du ihn gerne hingelegt hättest, was du jetzt nicht mehr kannst. Aber ansonsten werkelt halt jeder so ein bisschen vor sich selber hin und Und das ist halt, ja, ich sag mal, für das, was es bietet, ist es ein Tacken zu lang. Ja. Also da, ich bin dann, ja, bei sowas, ja, eher ein bisschen gelangweilt tatsächlich, weil du kannst Sachen machen, aber die haben jetzt nicht die riesigen Auswirkungen. Also klar, du kannst jetzt hier irgendwie einen Gegenstand holen oder besorgen und dann hast du den und dann kannst du gewisse Sachen einfacher machen, aber es ist nicht ewig tief oder so.
Okay.
Ja. Und dann kam der Bären. Achso, und dann habt ihr ein Spiel gespielt, wo ich gar nichts mit zu tun hatte.
Das hast du aber auch schon mal mit mir gespielt.
Ja.
Ja, wir hatten noch
Stimmt, es wäre anders.
Wir hatten noch ein Brettspiel-Battle offen, die liebe Martina und ich. Wir haben das gute Prinzessin Lilifee, das höllische Prinzessin Lilifee Memory gespielt, eine Partie. Und der Dirk hat das dann freundlicherweise dokumentiert. Per Twitter kann man sich auch noch anschauen. Und es ist eine Hölle in Rosa.
Rosa und ein bisschen blau.
Ganz normales Memory.
Naja, normal ist da nicht mehr viel.
Wo man halt zwei Pärchen immer zusammenpassend finden muss. Und ja, das Problem ist, es sieht gleich aus. Es sieht alles.
Alles gleich aus. Es alles ist Hölle.
Also nicht alles. Es gibt irgendwie zwei unterschiedliche blaue und grüne, die man auch sofort erkennen kann. Aber es gibt so viele Dinge, die so gleich aussehen. Und dann denkt man hat's und dann hat's man's doch nicht.
Prinzessin Lilifee mit einem Einhorn. Prinzessin Lilifee mit einer Katze, die ein Horn hat.
Wer denkt, er hat alles gesehen oder ist ein Memory-Meister? Prinzessin Lilifee Memory von der Spiegelburg. Es ist die Hölle. Und dann wurde ich noch angefeindet, weil ich das Ding haushoch gewonnen habe. Ich habe bestimmt 2 Drittel der Karten erbeutet und sie nur 1 Drittel. Und dann hieß es natürlich direkt wieder, oh, was sagt das über dich aus? Ja, was sagt das über mich aus, dass ich durch die Hölle gegangen bin für diesen Sieg?
Ich finde es aber gut, dass du dich aufgeopfert hast, um Martina in dem Moment wieder ein bisschen zurechtzustutzen, weil die war ja nach 2 Siegen in 2 Spielen, war die ja in völlig anderen Sphären.
Tja. So war das. Da muss erst der gelbe Bär kommen,
um die
Martina in Schranken zu weisen.
Ja.
So ist das immer. Ja, die ganze Wahrheit über Martina.
Und dann haben wir sind noch nicht fertig mit der ganzen Wahrheit. Dann haben wir dann schon Chili gegessen, ich glaube, ne? Ja, doch, haben wir. Weil während des Spiels, weil ich kannte diese Hölle ja schon, habe ich mich die meiste Zeit darin geübt, das Chili aufzuwärmen. Und umzurühren.
Ja,
und genau, dann gab es diese leckere Speise.
Vorgekocht von Martina.
Ja.
Ich dachte jetzt gäbe ein Spruch wie kochen kann sie.
Nein. Falscher Podcast.
Stimmt.
Das sind Sachen, die wurden schon gesagt.
Echt? Habe ich das schon gesagt?
Nicht du.
Ah stimmt. Ich erinnere mich. Da habe ich das gehört. Ich habe nur zitiert.
Ja, ist richtig.
Also falls ich jemand beschweren möchte.
Das war, also Björn ist beim ersten Kontakt auf jeden Fall immer präsent mit den besten Sachen. Also ne? Beim ersten Kontakt mit der Podcast-Partnerin erstmal Prinzessin Lilifee zu spielen, das erfordert auch eine eigene Art von Mut, muss ich sagen.
Ja, ja. Das kann man machen. Ich kann das jedem empfehlen.
Kann man, muss man aber nicht.
Und wer auf der Spiele bei Meet and Play ein Prinzessin Lilifee Memory mitbringt, der kann auch gerne den Robert nochmal herausfordern.
Warum denn mich? Nein, der Björn ist der ungeschlagene Meister aller Klassen. Außer gegen seine Tochter.
Oh ja, die macht mich fertig.
Ja.
Die hat da eine gewisse Affinität zu Rosa und zu Memory. Muss das Alter sein.
Ich stell mir vor, das wären alles unterschiedliche Rosatöne mit denselben Bildern.
Farben rosa.
Lass uns ein Spiel machen, Björn.
Nein. So weit bin ich noch nicht. Spiel kommt erst in 5 Jahren in meinem Plan.
Ach, Gottchen.
Okay.
Ja. Nachdem, wie du sagst, Martina zurechtgestutzt wurde, und ich habe hier metaphorische Gänsefüßchenfinger.
Das kann ich nicht bestätigen.
Hallo? Egal. haben wir lieber was Kooperatives gespielt?
Naja.
Naja. Es war kooperativ, oder?
Ja, theoretisch. Aber auch bei kooperativen Spielen kochen die Emotionen manchmal ein bisschen hoch.
Stimmt, ich erinnere mich. Wir waren Holland und haben Holland verteidigt gegen das Wasser.
Ja.
Das Wasser hat gewonnen, Spoiler.
Es ist halt Wasser, es ist Natur. Natur gewinnt immer.
Natur gewinnt immer.
Merkt euch das, ihr Leute. Nein, das Spiel war auch, das hat auch Dirk mitgebracht, ne?
Ja, und es war?
Pandemic Rising Tide.
Pandemic Rising Tide. Auf Deutsch heißt das?
Ja, du musst es doch wissen, ihr habt es doch oft genug gesagt.
Ja, stimmt. Müsst ihr euch wohl in einem anderen Podcast anhören. Ich muss mich auch wieder vergessen.
Ah, wie hieß es denn? Man weiß es nicht. Erzähl mal was, ich finde das raus.
Ja, und lustigerweise ist mir aufgefallen, dass früher mal das erste Pandemie, als es rauskam, im Deutschen Pandemie heißt, und jetzt heißen die, glaube ich, Pandemic, kann das sein? Dass die alle Pandemic sagst? Heißen, seit dem Pandemic Legacy. Und jetzt rückwirkend die
alten Pandemie-Sachen. Ja, das ist halt eine Serie, ne?
Ja gut, aber
Nachname, der dann international ebenso so rauskommt.
Vermarktet wurde. Ein Markenname, der vermarktet wurde.
Genau. Es ist noch ganz früh, wir sind noch nicht so wach. steigende Flut heißt es.
Steigende Flut. Pandemic steigende Flut oder Pandemie steigende Flut?
Pandemic natürlich. Das haben wir doch gerade erklärt.
Ja, kann ja sein, dass ich mich das jetzt alles über den Haufen geworfen habe und das dann Quatsch war.
Nein.
Na dann.
Ja, wie gesagt, ich bin ja nicht so für mit Pandemic. Ich habe es einmal irgendwie mit euch gespielt, mit dem Spielplan aus Legacy. Einfach so ein simples Pandemiespiel, was ich jetzt damals auch nicht so... Also, ich konnte nicht verstehen, warum es so gehypt wird.
Also, das normale Pandemie, muss ich ehrlich sagen, fand ich auch nur okay. Ist ein nettes, kooperatives Spiel. Es ist sogar ein Gateway-Spiel, was mir gut gefällt. Aber Pandemic Legacy finde ich schon einen Ticken besser.
Na gut, das kenne ich halt noch nicht. Ich kenne jetzt halt, also Rising Tide kenne ich jetzt. Das fand ich eigentlich ganz, ganz nett. Es war halt schön thematisch mit den Niederlanden. Da hat man natürlich auch einen besseren Bezug. Ja, was heißt einen besseren Bezug? Bei Pandemie geht es ja um die ganze Welt. Da hat man natürlich auch immer so Ecken, die man besser kennt. Und ich möchte jetzt auch nicht sagen, dass ich jeden Ort, der da auf dieser Hollandkarte war, kennen würde.
Brabant.
Ja.
Ich bin ein großer Fan von den von den Jungens.
Die kenne ich nicht.
Die kennst du nicht? Wie heißen die?
Möchte ich auch nicht kennen.
Wir haben den Film gesehen, du warst dabei.
Nein, ich habe den nicht gesehen.
Du hast den nicht gesehen?
Ich verweigere mich dem Film.
Es gibt zwei Filme.
Ja, und wahrscheinlich, es gibt auch noch eine Serie, soweit ich weiß.
Ja, stimmt. Ja,
und der das Ganze herstammt.
New Kids. New Kids Turbo und New Kids Nitro.
Damit möchte ich nichts zu tun haben. Ich stand damals in Siegburg vor dem Kino und bin in irgendeinen Film gegangen, frag mich nicht mehr welchen. Und noch jemand stand vor dem Kino. Ein Typ in einer Jogginghose, in einem Unterhemd, mit einer Perücke auf, so Fukuhila-Style.
Ja.
Ich dachte mir, was zum Teufel ist denn hier eigentlich los? Und dann kamen noch so ein paar, die so ähnlich waren, und es war auch nicht irgendwie Karneval gerade oder so. Ich habe es nicht verstanden. Und alles, was ich bisher an Ausschnitten davon gesehen habe, ich verstehe jetzt, warum das anscheinend so war, aber ich kann dem...
Das müssen wir echt nachholen.
Das ist, nein, ich möchte es nicht.
Doch, es ist großartig. Nein. Es ist
wir wirklich können, großartig. Ich möchte auch nicht weiter darüber reden. Vielleicht gibt es irgendwann mal ein Spiel, dann können wir darüber reden, dann muss ich mir das halt angucken aus Recherchegründen. Aber Björn, also da habe ich jetzt 5 Jahre Ruhe, weil vorher machst du ja dein Spiel auch nicht.
Aber wenn wir ein Spiel über Holland besprechen, wie zum Beispiel
Pandemic Rising Tide,
dann kann man das ja als außerhalb der Box einfügen. Müssen wir mal nachreichen. Tja, Video haben.
Vielleicht nachreichen, vielleicht auch nicht. Man muss ja auch nicht alles machen. Auf jeden Fall, Pandemic Rising Tide, also du müsstest die Unterschiede vielleicht zum normalen Pandemic erklären. Ich glaube, die Deiche sind was Neues.
Ja, die Deiche sind was Neues, die man auch um das Land herum baut, wenn man da drin steht. Ja. Überhaupt die ganze, also normalerweise hast du bei Pandemic Städte, die mit Linien verbunden sind. Und hier hast du halt wirklich Landstriche, Felder, die aneinander
angeschlossen
sind. Ja, Regionen, das ist schon, die sind auch angrenzend. Und man muss nicht die Seuchen bekämpfen, sondern man muss 4 Strukturen bauen. Und ja, und das Wasser, es gibt halt quasi keine Krankheit in dem Sinne, sondern nur das Wasser, was dann auch so eine neue artige Fließmechanismus hat, dass wenn man 3 Würfel hat, mehr als 3 Würfel gibt's immer noch nicht, das ist halt ähnlich, dann fließen die in angrenzende Gebiete, fließen dann immer 2 Würfel rein und von 2 Würfeln geht's dann 1 Würfel weiter, wenn da nicht schon 1 Würfel liegen sollte, sodass das dann voll fließen kann, wenn das nicht durch Deiche geteilt ist. Und es gibt auch ganz normal die Rollen. Es gibt den einen, der andere verschieben kann. Auf eine andere Art etwas, weil das Reisen funktioniert auch ein bisschen anders. Ich hatte den Mann, der am besten pumpen kann. Da kann ich quasi noch angrenzen, immer ein Wasser weg mit Leerpumpen. Und ich weiß gar nicht, was du hattest.
Ich hatte den, der Häfen bauen konnte. Einfach so, ohne irgendwas dafür machen zu müssen. Und ich jetzt muss ich auch wieder überlegen, wie rum das war. Ich glaube, ihr konntet, glaube ich, immer zu Häfen zurückkehren von überall.
Und du kannst dann von da aus reisen?
Und ich konnte von da überall hin reisen, irgendwie so. Also genau andersrum wie der Rest. Und ich glaube, das haben wir nicht ganz ideal ausgenutzt, weil ich glaube, da hätte ich durchaus mehr machen können mit.
Ich habe es an anderer Stelle noch mal, schon mal gesagt, ich habe immer den optimalsten Zug gemacht,
den ich
machen konnte, natürlich. Und wir haben trotzdem verloren. Was sagt das über den Mitspieler aus? Was sagt das über das Spiel aus?
Ihr habt gerade erfahren, warum in unserer Kopfzeile Übermut steht. So. Es gibt die Fließmechanik, es gibt die Deichmechanik, das Wasser fließt, man deckt ja dann immer Karten auf, wo Regionen draufstehen, das war ja bei Pandemie immer, um dann den weiteren Outbreak voranzutreiben, da ist es halt, um das Wasser weiter voranzutreiben, also wenn du eine Region hast, in der noch Deiche stehen, dann musst du halt Deiche wegnehmen. Und wenn da kein Deich mehr ist, dann kommt halt Wasser rein. Ja, und das ist eine Aufgabe. Da muss man sich auf jeden Fall dann gut abstimmen. Und das ist uns offensichtlich nicht gelungen.
Ich bin mir nicht sicher, ob das nicht unglücklich einfach war.
Ja, also ich meine, da gab es halt gewisse Differenzen im Team. Ich wurde angeschrien und.
Angeschrien? Nicht von mir.
Nee. Wer halt Prinzessin Lilifee verliert, der ist danach ein bisschen gereizt. Ich verstehe das schon. und dann hatte ich halt auch einfach den Moment, wo ich dann aus lauter Frackigkeit gesagt habe, nö, das mache ich jetzt trotzdem so. Das ist dann halt so. Ich stehe dann halt auch zu meinen Fehlern. Da muss man dann halt durch, zusammen.
Zusammen. Ihr müsst dann mit die Scheiße ausbaden.
Ihr müsst dann mit mir zusammen da durch.
Schreib mich noch einmal an und ich mache hier den Deich auf. Millionen von Leuten werden ihre Häuser verlieren. Mir doch egal. Die hat mich angeschrien.
So viele Leute gibt es in Holland gar nicht.
Platsch.
Platsch. Ja, war lustig. Wir hatten einen schönen Abend insgesamt.
Auf jeden Fall.
Ja, wir haben es verloren. Ich fand es interessant auf jeden Fall. Hat mir so, wie gesagt, thematisch gut gefallen. Mit den Niederlanden ist ja auch ein gewisser Bezug da.
Das sagtest du bereits.
Auf jeden Fall. Ich weiß, ich fasse nur noch mal zusammen für die Leute, die inzwischen
eingeschlafen
sind zwischendurch und jetzt wieder aufwachen. Oder wolltest du noch irgendwas zu Pandemic?
Nee, alles super.
Okay, tolles Spiel. Dann ging es weiter mit einem weiteren Spiel, das bei mir im Regal stand, was ich noch nie gespielt hatte und wo ich mich wieder gefreut habe, dass es Leute gibt, die da sind, die es schon mal gespielt haben, die es mir erklären können. Das war Decrypto.
Decrypto, ja, das berühmte Decrypto.
Wir hatten die großartige Mission, Martina die perfekte Decrypto-Partie zu bescheren.
Ich weiß gar nicht, was das heißen soll, die perfekte Decrypto-Partie.
Ja, ich weiß es auch
die
nicht.
Die ganze Wahrheit, ich weiß es nicht. Was will sie?
Wissen.
Was will sie? Frauen wollen immer irgendwas.
Aber ich würde sagen, es ist uns gelungen. Das war eine tolle Partie. Ich
hast du Fuchs und Bär gehört? Es ist mir nicht gelungen.
Ach, das mit dir, keine Ahnung.
Das war die perfekte Decrypto-Partie.
Natürlich.
Für euch.
Das ist die ganze Wahrheit hier. Es war die perfekte Decrypto-Partie. Bis auf, ich habe eben dann in Vorbereitung, weil unser Hauptthema ist ja Codenames vs. Decrypto, nochmal nachgelesen. Ihr habt geschummelt. Ihr habt irregulär gespielt.
Das haben wir dann auch festgestellt.
Ja? Ich hoffe, wir meinen dasselbe, sonst wird es ja noch schlimmer für euch.
Sag du erst deins.
Ihr habt gelb nochmal als Hinweis benutzt, obwohl es eigentlich eins eurer Wörter war. Das ist nicht erlaubt.
Ach, haben wir?
Ja, habt ihr.
Okay. Ja, dann meinen wir das Gleiche.
Das sieht anders aus in deinem Gesicht.
Dein Gesicht ist aber nicht gelb.
Naja, es war auf jeden Fall, es war eine maximal lange Runde. Ich habe es ja, wie gesagt, noch nicht gespielt, du ja auch nicht. Wir haben also wenig Erfahrung. Dirk hatte später gesagt, es war auf jeden Fall die längste, die er gespielt hat bisher. Bei Martina ja sowieso, weil die hatte ja bisher immer irgendwie so nur so 2 oder 3 Runden, wenn ich es richtig verstanden habe. Und das Maximum, was wir jetzt gespielt haben, war dann eben 8. Es war eine schöne Runde. Ich find's lustig, dass ihr in eurem Podcast Fuchs und Bär gesagt habt, ja, der Dirk und der Robert, die kennen sich ja schon ewig. Die haben schon Insider und wissen genau, was sie tun. Und es ist halt total lustig, weil ja, wir kennen uns und wir treffen uns einmal die Woche, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass uns das bei dem Spiel geholfen hat. Es waren die eine oder andere Sache, die auch mal schiefgegangen ist. Also wir waren ja auch die einzigen mit dem bösen Marker am Ende. Und ja.
Nee, wir hatten auch einen bösen Marker. Also
ja, okay, ihr habt den dann später gesammelt. Ja, okay. Ihr hattet den dann später, wir hatten den relativ.
Ihr habt dann irgendwann angefangen, auf die Metaebene zu gehen. Das hätte
überhaupt nicht.
Ja, doch, bei einmal habt ihr dann um die Ecke gedacht.
Ja, ich habe einmal, also wir hatten als Begriffe, wir müssen das Spiel gleich noch erklären, wenn wir in das große Versus gehen, aber ich reiße es jetzt eben gerade nur an, wir hatten die Begriffe, nee, oder das, wo ich einmal um die Ecke gedacht habe, war, wir hatten Violett und ich habe Geige geschrieben.
Ja.
Natürlich Bezug nimmt auf Violine. Das war mein um die Ecke denken. Und das hat Dirk ein bisschen was gekostet, und der war, glaube ich, am Anfang sehr verzweifelt, aber er hat es halt trotzdem hinbekommen.
Darf man das? Darf man Wörter, die keinen Bezug haben, nehmen?
Wie gesagt, ich habe mir die Regel hier nochmal rausgelegt. Das ist halt, also ich bin ja der Meinung, man muss ja auch immer irgendwie Spaß haben. Das ist halt wie bei Codenames, da kommen wir dann gleich dazu. Das ist halt immer so eine Auslegungssache. Die Hinweise müssen sich auf die Bedeutung der Wörter beziehen.
Mhm.
Sie dürfen nicht auf die Buchstaben E, um auf Ei zu verweisen, die Anzahl der Buchstaben 6 oder 6 Buchstaben, um auf Drache zu verweisen, die Position im Sichtschirm Musketiere, um auf das Wort an der dritten Stelle zu verweisen oder die Schreibweise beziehen Hase, um auf das Wort Nase zu verweisen. Das sind so die Regeln, die dazu zutreffen.
Könnte man jetzt so auslegen, ne?
Ja, könnte man. Wie gesagt, das war ein bisschen um die Ecke gedacht, das war mal ein bisschen Risiko. Am Ende läufst du ja vielleicht auch einfach in die Gefahr, deine eigenen Teamkameraden damit so zu verwirren, dass es überhaupt nicht versteht.
Ja, wir müssen ehrlich dazu sagen, Martina und ich in einem Team, wir haben das auch dann irgendwann falsch gespielt. Also aus dem Grund, weil wir dann auch angefangen haben. Ich wollte ja dann über den Insider Ente aus...
Du hast ja schon mit einem Insider angefangen.
Habe ich?
Nein. Ja, bei Gelb Bär zu schreiben.
Das ist doch naheliegend.
Ja, das ist ja eine frei verfügbare Information. Nee, wir da. Ja,
also in dieser Runde.
War eigentlich was der schlechteste Hinweis, den du geben konntest, weil es eigentlich relativ einfach war.
Ja, eigentlich war es. Aber wir kannten ja das Spiel ja noch nicht. Nee, aber also so Insider darf man eigentlich auch gar nicht, so wie ich das verstanden habe.
Nein, also in der Regel steht, die Hinweise dürfen sich aber niemals auf private Dinge beziehen, wie das letzte Mittagessen oder die peinliche SMS von gestern.
Okay.
Also wie gesagt, alle Informationen, also die Hinweise müssen sich auf frei verfügbare Informationen beziehen. Der Verschlüsseler kann sich durchaus auf irgendwelche merkwürdigen kroatischen Dichter des 17. Jahrhunderts beziehen, das ist riskant, aber erlaubt. Also, ne? Es ist halt immer Auslegungssache, gerade bei so Wortspielen. Und also ich finde halt immer,
Aber gleich drauf zukommen, weil jetzt sehen wir das Spiel. Jetzt müssen wir gerade nochmal auf die Partie dann zu Ende kommen. Nee, wir hatten dann auch über Monty Python dann halt die Sache, das ist, da hatte ich dann nochmal gesagt, denkt doch mal nach oder so. Also, was denn eigentlich darf man da auch nicht so viel reden, wie ich dann gerne rede. Auch, weil, ist halt ein bisschen grenzwertig gewesen. Das fand ich, da sagen wir dann gleich noch was zu. Also insofern, es war halt die Krypto.
Ja, offensichtlich. Dirk und ich haben gewonnen.
Ja, die hat knapp gewonnen.
Das also abzuschließen.
Wir haben aber alle so viel Übereinstimmung gehabt, dass keiner vorzeitig ausgeschieden ist, weil man nicht miteinander konnte. Was ja auch schon mal ein gutes Zeichen ist, wenn man dann in so einer Runde zusammensitzt.
Ja, also wie gesagt, ich mag halt einfach so Wortspiele und ich glaube, ich bin da auch ganz gut drin und deshalb ist, also ja, ich kenne den Dirk jetzt nicht irgendwie großartig tiefergehend, aber es ist halt so ein bisschen, ne, man hat schon so eine Idee, was für ein Typ er ist, was er so für ein Wissen hat, aber das hätte ich bei jedem von euch anderen auch gehabt, also
wahrscheinlich.
Da wäre ich mit jedem ganz gut zurechtgekommen und deshalb,
ich
mag so Spiele schon.
Ja, definitiv gegeben, dass es ganz gut ist. Ja, das war der Abend, ne? Und dann haben wir uns aufgelöst.
Genau. Dann habt ihr euch aufgelöst und ich bin zurückgeblieben.
Du bist zurückgeblieben.
Alleine nach
zu Hause mit
12, 13 Stunden Spielekram.
Das war richtig viel für dich, oder?
Ja, es war, ja gut. Ich habe ja das. Ne, Martina hat das absolute Maximum, weil sie ja noch diese Lilifee-Sache mit da reinbringen musste. Ja,
stimmt.
Ja, 8 Spiele waren es für mich. Das ist schon. Nee, 6. 6 Spiele. Ist aber trotzdem schon ordentlich.
6 Spiele, okay. Ja. Dann sind wir alle unsere Wege gegangen.
Genau.
Das war der Donnerstag. Und seitdem hast du nichts mehr gespielt?
Seitdem habe ich nichts mehr gespielt, glaube ich, tatsächlich, ja.
Hast du einen kleinen Kater gehabt?
Spielekater?
Spielekater. Ja, das Gute ist, wir wussten ja, dass wir so viel erzählen werden über diesen Abend und das, was wir bisher gespielt haben, dass wir ein relativ knappes Thema, wie wir hoffen, haben.
Ja, wenn man sich das immer so vornimmt und es dann doch nicht passt, dann schauen wir mal.
Wir reden über das Codenames, das Spiel des Jahres gewonnen hat auch, ne?
Genau.
Ja.
2016.
Dieses lustige Partyspiel von einem meiner Lieblingsautoren, Vlada.
Schwartil?
Ja, genau. Der. Und als Gegenpol dazu das relativ neue Decrypto.
Ja.
Was wir auf einen großen Erfahrungsschatz an Partien zurückgreifen können.
Eine.
Aber es reicht uns für eine.
Ja, es ist ja, also für den Ersteindruck reicht es ja. Und ich meine, es ist ja so ein Vergleich, der immer gerne angestellt wird. Dass, ich glaube, also ich höre relativ oft, dass Decrypto das bessere Codenames sein soll.
Es ist das neue Codenames, höre ich auch.
Ja. Genau, also sie werden immer sehr verglichen und das liegt natürlich nahe. Es sind Spiele, wo mit Worten gearbeitet wird. Das ist die große Gemeinsamkeit. Sie haben ein relativ ähnliches Thema. Also Codenames, Geheimagenten, Decrypto, Dechiffrieren, das machen ja auch Geheimagenten im Prinzip. Ich weiß auch nicht, das habe ich jetzt auch nicht nachgeguckt, ob es dann eine gewisse, sage ich mal, Inspiration bei Decrypto gab, irgendwie aus der Richtung, weil es liegt ja auch relativ nahe. Also Codenames ist ja auch ein Spiel, was jetzt inzwischen in zig Varianten auch erschienen ist. Ja, was heute habe ich, glaube ich, gelesen, dass jetzt Harry Potter auch noch rauskommt.
Was gibt's denn noch? Es gibt so ein Codenames Pictures mit Bildern statt Worten.
Genau. Es gibt ein Codenames Undercover, das ist so ein bisschen erwachsener von den Worten her, wenn ich es richtig verstanden habe.
Anzügliche Worte.
Ja, es gibt halt von Codenames Pictures im Prinzip ja noch Disney.
Und Marvel, glaube ich.
Marvel, genau. Und jetzt dann halt und eben Harry Potter.
Lilifee?
Ja, wahrscheinlich.
Nee, noch nicht.
Das ist alles super. Rosa.
Okay. Prinzessin 16. Zack.
Rosa 31. Nein, okay. Das sind so die Codenames-Sachen, die ich kenne. Es gibt noch irgendwie eine größere Version, wo die Karten größer sind, glaube ich.
Ja.
Oder weiß ich gar nicht, wie es heißt. Aber wir können ja trotzdem noch mal ganz kurz, und das ist ja auch relativ schnell erklärt, wie es funktioniert.
Man bildet zwei Teams.
Man bildet zwei Teams, bei Codenames ist es halt auch, ist die Teamgröße nicht, hat keine maximale Grenze.
Ja, und man, bei Decrypto gibt's das auch nicht, aber bei Decrypto
ist... Ja doch, bei Decrypto ist 8 eigentlich die Obergrenze laut Spiel.
Da muss man gleich nochmal drauf zukommen, aber diese Codenames-Sache ist, man braucht schon mindestens 4 Leute, oder? Würdest du sagen, man...
Pro Team. Ich sage, 3 pro Team.
Ja. Aber man braucht 4 Leute, um halt in 2 Teams überhaupt zu gehen, weil man braucht immer einen.
4 fände ich, glaube ich, schon wenig. Also das ist für mich zum Beispiel schon, aber ich will es jetzt auch nicht, aber es ist eigentlich schon für mich ein großer Unterschied, weil Decrypto, finde ich, funktioniert zu 4 sehr gut.
Ja, glaube ich auch.
Bei Codenames fände ich es, glaube ich, eher öde.
Ja,
ich habe es nicht so wenigen gespielt. Ich finde, Codenames ist 6 oder 8 Leute war für mich bisher immer so der Sweet Spot.
Ich wollte nur sagen, dass man es mindestens zu 4 Leuten braucht, um das, genau wie man Codenames auch mit 4 Leuten mindestens spielen muss, damit das System überhaupt funktioniert, weil einer immer der Fragende ist und einer der andere ist. Es sei denn, man spielt eine Variante oder das Spin-off Codenames Duet. Das gibt's nämlich auch noch. Was dann so eine Variante ist. Darauf wollte ich hinaus, nur. Okay, nachdem ich hier 10-mal unterbrochen habe.
Entschuldigung.
Ich fühle mich hier wie bei Fuchs und Bär. Ich fühle mich hier schon wie bei Fuchs und Bär, verdammt.
Ja, ich versuche gerade hier so ein
bisschen. Schönen Gruß an die Martina von Fuchs und Bär.
Du bist ja schon mittendrin. Ich versuche ja gerade, das hier noch ein bisschen aufzubauen.
Kann ich mich selber grüßen? Schönen Gruß an den Bär von Fuchs und Bär.
Wir sind noch nicht am Ende, Bär.
Das klingt seltsam.
Also, Codenames. Wir reden hier über das ganz ursprüngliche Codenames ohne irgendwelchen Zusatz oder so.
Ja.
Nur um das auch nochmal klarzustellen im Vergleich. Also, es geht um Wörter. Es gibt Karten bei Codenames, kleine Karten, die man auf den Tisch legt, in also 5x5 Karten, also 25 insgesamt. Man hat 2 Geheimdienstchefs. Die haben Codekarten oder die haben eine Codekarte, die sie sich teilen. Auf diesen Codekarten sind 7 beziehungsweise 8 der eigenen Farbe markiert. Also auf diesem 5x5 Raster gibt es blaue und rote Felder und ein schwarzes und auch noch weiße. Also man hat es sind 8 und 2, 4, 6, genau, es sind 8 und 9. Ein Team hat 8 Begriffe, ein Team hat 9 Begriffe, die es erraten muss. Die Geheimdienstchefs sind die Hinweisgeber sozusagen und die müssen eben anhand dieser Codekarte ihrem Team die eigenen Wörter nahebringen. Und sie tun das, indem sie ein Wort sagen und eine Zahl, wobei das Wort eben diese Wörter, die dort ausliegen, zusammenfassen soll. Und die Zahl besagt, wie viele dieser Wörter, die da liegen, auf den Begriff, den man gerade genannt hat, passen. Also wenn du jetzt irgendwie Vogel 3 sagst, dann, ne, wenn der Adler, Meise, Star liegt, dann ist das ein relativ einfacher Hinweis. Die müssen halt natürlich alle für den Roten passen, weil wenn es blau ist, dann kriegt halt der Gegner einen Punkt. Und es gibt noch den Attentäter. Das ist die schwarze Figur. Da sollte man niemals einen Hinweis geben, der darauf passt, weil wenn der aufgedeckt wird, hat das eigene Team sofort verloren.
Und so muss man dann die eigenen teamzugehörigen Agenten die Begriffe dadurch erraten lassen.
Genau. Und wer eben zuerst seine Agentenplättchen, die dann eben da draufgelegt werden, alle ausgelegt hat, dieses Team hat dann gewonnen. Und dann geht's meistens so weiter, also in den Runden, in denen ich das so spiele, ist es dann immer so, dass dann einer, der vorher Ermittler war, wird dann halt Geheimdienstchefs und das macht man dann meistens, also zumindest bei mir immer so, bis jeder einmal auf jeden Fall Chef war. Das ist das Spiel.
Ich glaube, beim letzten Mal habe ich das dann so erlebt, dass der Chef war, das dann weitergemacht hat, weil kein anderer wollte, sich das ausdenken wollte. Die wollten alle nur raten in unserer Gruppe.
Wie langweilig.
Ja.
Ich habe da großen Spaß dran.
Was machst du lieber?
Ich mache beides sehr, sehr gerne. Aber ich, also natürlich ist, also es ist natürlich total abhängig davon, was du da an Begriffen vor dir hast. Aber ich mag es total, irgendwie mir eben so Zusammenhänge auszudenken. Und das ist bei mir manchmal halt auch so ein bisschen um die Ecke.
Ja.
Das funktioniert schon. Und manchmal mache ich da auch Wörter, die vielleicht so nicht im Duden stehen, aber die deutsche Sprache ist ja eine schöne Sprache, in der man viele Wörter aneinander reihen kann und es irgendeinen Sinn ergibt. Aber ich mache es nicht so, dass dann jedes dieser einzelnen Wörter in diesem großen Wort, was ich sage, auf einen einzelnen Begriff, der da liegt, passt, weil das wäre ja auch irgendwie Schummelei, sondern ich versuche dann schon irgendwie das zusammenzubringen. Ich habe, glaube ich, irgendwann mal ich krieg's nicht mehr zusammen, aber das war so mein Highlight. Da war irgendwie was mit Geld und Note und ich habe dann irgendwie Fälschungs irgendwas gemacht oder so. Also ich mag das sehr, da mit Worten zu spielen. Das macht mir sehr, sehr großen Spaß.
Also du nimmst zusammengesetzte Worte, wo dann dieser Worte auf einen der Begriffe passt.
Nein, das mache ich eben nicht. Ich mache schon ein Wort, was irgendwie diese Begriffe zusammenbringt.
Okay.
Es ist schwierig, hier ein Beispiel zu sagen, weil da muss ich mache eben nicht, dass dann jedes einzelne dieser zusammengesetzten Wörter auf ein einzelnes Wort, was da auf dem Tableau liegt, das fände ich doof. Also es gibt sicherlich auch Leute, die würden das so spielen, aber ich habe das schon.
Über diese Taktik habe ich noch nie nachgedacht, dass das überhaupt gehen würde. Ja.
Ja. Aber das ist schön.
Das Problem bei der Sache ist, also ich mache das auch gerne, dass Begriffe mir ausdenken, die dann auf möglichst viele Dinge passen und dann auch, ich bin auch lieber der mehr Informationen hat, generell bin ich lieber der mehr Informationen hat und nicht so gerne im Dunkeln tappt bei solchen Spielen. Deswegen war das ganz okay, dass ich dann beim letzten Mal, wo wir das gespielt haben, dann das weitermachen durfte und konnte und die anderen nicht wollten. War auch okay für mich. Das Einzige, was mich daran wirklich massiv stört, ich rede gerne. Und wenn man gerne redet, man darf als Chef halt nur das sagen. Nur dieses eine Wort, was man sagen darf und die Zahl dahinter. Und dann darf man halt noch, wenn es richtig ist, halt ja oder nein sagen. Und man darf sonst nicht reden, überhaupt nicht, weil man dann Tipps geben könnte.
Aber das liebe ich auch. Also ich, zum Beispiel in meiner großen Runde habe ich auch so ein paar Kandidaten, die sterben, wenn die nicht reden dürfen. Ne? Die wissen, sie dürfen nicht reden und die beißen sich manchmal auch echt auf den Finger oder so. Aber manchmal ist dann so, kommt dann trotzdem irgendwas raus, weil sie es nicht glauben können, wie dumm ihr Team gerade ist, weil der Hinweis doch eigentlich so gut war. Und das macht für mich aber auch einen großen Reiz aus bei Codenames. Also auch, ich finde das auch sehr, also da kommen wir dann gleich zu, wo der Unterschied dazu der Krypto ist, aber ich finde bei Codenames ist es auch ein großer Spaß, zu versuchen, das gegnerische Team zu beeinflussen. Weil du hörst ja immer, was die sagen und was sie sich gerade ausdenken und du hast ja auch die Karten alle da offen liegen. Und das ist halt auch ein Aspekt, wo du vielleicht auch noch deinem Geheimdienstchef mithilfst, wenn du jetzt so Sachen sagst, während die anderen raten. Ja. Aber so, wo du dann sagst, so, ja, aber das passt doch auch dazu, denk doch mal um die Ecke, wenn du da. Seid doch nicht so doof, was ist denn los mit euch? Und es ist ein großer Spaß, es ist wirklich großartig, ich find's toll. Also da musst du natürlich auch eine richtige Runde für haben, in der das geht, also dieses ganze Trash-Talken und so, das muss natürlich irgendwie auch jeder abkönnen und das kannst du sicherlich auch nicht in jeder Runde, aber das ist für mich ein Riesenspaß bei dem Spiel auch.
Das ist auch, wenn du dann als Geheimdienstchef siehst und siehst dann, wenn du dann einen Hinweis gibst, der auf zwei, drei Dinge gut passt, und dann auf einmal merkst du, oh Gott, wenn die jetzt anfangen, um die Ecke zu denken und biegen da falsch ab, dann ist das der Attentäter. Und das passt dann viel besser auf den Attentäter. Und wenn die dann anfangen, sich zu überlegen, ja, es könnte das nicht auch der sein, und das ist der Attentäter, und die überlegen sich, dann sitzt du da, oh Gott, oh Gott, oh Gott, du darfst auch nichts sagen und darfst auch nichts anmerken lassen, dir eigentlich. Und dann, das kriege ich nicht hin, ganz ehrlich. Dann stehe ich dann so um.
Aber es ist auch toll, weil du kannst auch mit allem, was die sagen, kannst du dann als Chef wieder arbeiten.
Wenn wir die Runde dann überleben.
Ja, klar. Aber also ich finde es wirklich, das ist ein großer Spaß.
Und ich finde es immer wieder unglaublich, was der Vlada für Ideen aus dem Ärmel zaubert. Der hat so viele gute Spiele gemacht, die anders sind, die einfach eine ganz andere Grundmechanik haben.
Und es ist halt auch ein super einfaches Spiel. Also wenn du ganz faul bist, oder nicht faul, aber wenn du sagst, nee, will ich mir nicht kaufen, dann baust du es dir auch noch selber. Also das geht ja auch im Prinzip, weißt du? Es ist ja jetzt kein aufwendiges Spiel, sag ich mal.
Aber
es ist
natürlich unter einen Zehner, insofern.
Ja.
Insofern. Ja, also, und es ist wirklich ein tolles Partyspiel.
Ja.
Das ist Codenames.
Das ist Codenames.
Die Krypto. Habt ihr gerade schon gehört.
Tja, was macht man bei Decrypto? Nur noch nicht, wie es funktioniert.
Ja.
Bei Decrypto, gibt es auch zwei Teams.
Die haben jeder ein Tableau.
Jeder hat ein Tableau mit vier Sichtfenstern und dort werden Schlüsselwortkarten eingesteckt, natürlich auch vier. Die bleiben auch für das ganze Spiel im Prinzip dort. Das sind die, wie soll man es sagen? Ja, das sind die Schlüsselwörter eben.
Das zu erraten gilt.
Genau, und die sind halt, das ist halt so ein, ich weiß nicht, man kennt das irgendwie als, weiß ich nicht, aus dem Yps-Heft oder so, von früher, wenn man da, also das ist halt so ein rotes Sichtfenster und die Karten sind halt auch so rot-blau, unleserlich. man kann es auch so lesen, wenn man sich anstrengt, aber wenn man es reinsteckt, wird es halt klar. Man hat zwei Teams, jedes Team ist auf seiner Sichtfensterseite von seinem Schirm, hat also vier Begriffe vor sich und der Hinweisgeber wechselt, das ist eben anders, also wird immer abgewechselt, also wir haben es ja jetzt zu viert gespielt gehabt, also jedes Team zwei, aber gibt natürlich einen größeren auch, dann wechselt es halt durch und man versucht dem eigenen Team eine gewisse Kombination nahezubringen. Man zieht also so Kombinationskarten und da stehen drei Zahlen drauf.
Zwischen 1 und 4
in bestimmten Reihenfolgen. Also, ne, wenn du 1, 2, 3, 4 hast, dann hast du zum Beispiel eine Karte mit 4, 2, 1. Und dann musst du deinem Team Begriffe aufschreiben in der Reihenfolge, wie sie auf dieser Karte stehen. So, das Team kennt ja die Karte nicht. Also, du schreibst drei Begriffe auf und das Team muss die Reihenfolge erraten. Also, muss im Prinzip diese Karte erraten. Und das hört natürlich auch das andere Team, und das andere Team kann versuchen, die Übertragung abzufangen, indem es eben das auch richtig errät. Das ist natürlich am Anfang schwieriger, weil man dann auch überhaupt keine Hinweise hat. Ich habe zum Beispiel auch in der Anleitung gelesen, dass in der ersten Runde das schwarze Team gar nicht versucht abzufangen. Finde ich auch ein bisschen weird. Wir haben es, glaube ich, auch anders gespielt. Das ist dann halt Glückstreffer, wenn du es bei der ersten Runde erreichst, aber das ist dann eben so. Wenn das gegnerische Team die Übertragung erfolgreich korrekt abfängt, bekommt es einen Abfangmarker. Wenn das eigene Team die Hinweise nicht richtig zuordnet, bekommt es einen Missverständnismarker. Wenn am Ende einer Runde eins der Teams zwei Marker hat, ist das Spiel vorbei. Also wenn ein Team zwei Abfangmarker hat, dann hat man halt zweimal beim Gegner abgefangen, dann hat man gewonnen. Und wenn man zwei Missverständnismarker hat, dann hat man verloren, weil man eben ja die teaminterne Kommunikation nicht gestimmt hat.
Stimmt das mit dem 2? War es nicht bei einem 3? Ich bin mir unsicher.
Okay. Ist bei beiden 2.
Gut. Ja, und man, also es ist Sinn, also es hilft natürlich, wenn man die Begriffe des Gegners generell, also die Oberbegriffe, errät und weiß, was die sind. Aber es ist nicht der automatische Weg zum Sieg.
Es bringt dir nichts. Du kannst die alle erraten haben vom Gegner, aber du hast dadurch nicht gewonnen. Dir fällt natürlich die Zuordnung leichter. Aber du, ne, es ist nicht so, dass du. Ich glaube, es ist tatsächlich ein Tiebreaker. Falls man am Ende irgendwie unentschieden ist, dann wäre das einer der Tiebreaker, wenn man die Wörter des anderen Teams wirklich richtig errät. Aber man, ne, man arbeitet sich halt von Runde zu Runde vor und ja, und versucht immer die gegnerische Übertragung korrekt abzufangen und versucht die eigene durchzubringen, ohne dass der Gegner sie abfangen kann. Was. Ja, wie gesagt, es ist auch ein Spiel mit Wörtern, aber es ist schon anders.
Es ist dahingehend anders, dass man auch nicht so viel sprechen darf eigentlich.
Ja, das finde ich nämlich auch. Man spricht, also man versucht eigentlich sehr, sehr wenig zu sprechen.
Was auch wieder eine Schwierigkeit für mich ist und was ich auch bestimmt nicht eingehalten habe an der Partie. Und ich finde, jetzt im direkten Vergleich, wir starten jetzt mit dem Vergleich, ne?
Ja.
Also es ist ein nettes Spiel, was ich auch gerne wieder spielen würde. Gerade mit dem richtigen Partner oder mehreren Leuten im Team. Ich finde, das Problem ist, gerade weil ich viel reden möchte, immer, grundsätzlich, ich werde ja künstlich daran durch die Regeln daran gehindert, zum Beispiel Insider zu bringen oder zum Beispiel, obwohl das sich natürlich fühlen würde oder halt in gewisser Weise um die Ecke zu denken, weil das von den Regeln her dann sagt, ihr dürft das nicht so und so machen und nur und so und so. Für mich greift das ein bisschen mehr in das, durch die Regeln in das, in meine Art zu kommunizieren ein, und es ist ein bisschen schwammiger formuliert einfach auch. Weil diese Regeln sind nicht so ganz deutlich, was du machen darfst, was du nicht machen darfst. Da gibt's ein paar Grenzfälle. Und bei Codenames ist es halt ganz klar, du darfst halt gar nicht reden, außer ein Wort und eine Zahl als
in einer bestimmten Rolle, ja, klar.
Ja, genau.
In der Rolle, ja. Aber ich finde, also Codenames hat schon auch, es gibt strenge Regeln und es gibt nicht so strenge Regeln und am Ende ist es halt immer so ein Ding, wie es passt. Also da muss man sich halt in der Spielrunde auch immer finden. Also wir haben zum Beispiel auch immer, wenn wir Codenames spielen und der eine Geheimdienstchef weiß nicht, ob er das jetzt sagen darf oder so, dann muss er halt mit dem anderen sprechen. Das ist unsere Regel.
Okay.
Dann muss der andere das abnicken.
Okay.
Und also so werden bei uns dann im Prinzip die Regeln gemacht. Ich spiele es für mich immer ein bisschen strenger, weil ich das halt, weil du das, ja, es ist halt einfach anders. Du musst dir dann noch mehr ausdenken im Prinzip. Und ich habe da halt Spaß dran. Ich kann aber auch verstehen, wenn das andere nicht machen. Ich finde, also ich habe es mir ja extra nochmal durchgelesen, die Spielregeln.
Sind die gut gemacht, die Spielregeln? Würde ich jetzt sagen.
Also ich habe es mir jetzt nicht im Detail tatsächlich den Spielablauf durchgelesen, weil den kannte ich ja jetzt.
Okay, ist schon schwierig zu beurteilen.
Ich habe mir jetzt nur mehr die Hinweise durchgelesen und eben diese Metadiskussion, das habe ich da jetzt aber nicht so hart rausgelesen, wie es teilweise kam. Ja, es ist halt immer so, natürlich sind es Regeln, aber man muss sich halt, finde ich, dann immer als Gruppe gerade bei sowas auch irgendwie finden und zusammenraufen und irgendwie das einheitlich oder ja, jeder so wie er möchte. Wie gesagt, ich bin bei so Wortspielen, bin ich dann lieber ein bisschen strenger zu mir selber, weil ich dann mehr Spaß dran habe, weil es dann kniffliger wird. Aber ich fand mich jetzt nicht irgendwie beschränkt, ich fand mich mehr dadurch beschränkt, weil in der Kommunikation mit dem eigenen Partner, weil du natürlich dem anderen Team nichts verraten willst. Und das ist natürlich bei Codenames ganz anders, weil da wissen alle, die nicht die Geheimdienstchefs sind, die wissen nichts.
Ja.
Und das ist halt komplett anders. Bei Decrypto wissen halt beide, welche Wörter es gibt und wissen dann, ja, dann weißt du vielleicht einfach nicht, wie dein Gegenüber tickt. Aber das finde ich halt auch interessant. Man lernt sich dann irgendwie auch ein bisschen besser kennen. Also wie denkt der andere? Was gibt er für Hinweise? Was bedeutet das für mich? Was kann ich gleich für Hinweise geben, die er vielleicht besser versteht als die, die ich eigentlich geben würde? Das finde ich schon spannend.
Also für mich wäre das gerade spannend, über Insider halt zu gehen, was man halt nicht so extrem darf. Und dass man den anderen dadurch besser kennenlernt und wenn man ihn auch ein bisschen mehr kennt, dann funktioniert das halt leichter. Jetzt hatte ich die Martina als Partnerin, die kenne ich jetzt nicht so dolle. Ich meine, gut, wir podcasten und reden über Spiele, aber das war's. Aber so eine Sache wie, dass ich dann wirklich dem gegnerischen Team Hinweise gebe, das habe ich, glaube ich, an einer Stelle gemacht, was dann auch dazu geführt hat, dass ihr gerade du viel leichter dann zuordnen konntest und dann auch abfangen konntest. Das ist natürlich ein Fehler, den ich dann mache, weil ich so geschwätzig bin, ne? Und wo ich dann ganz böse angeguckt werde von meinem Gegenüber. Das ist halt ja, so, gut, ne?
Ich weiß nicht mehr, was es genau war, aber du hast irgendwie irgendwas mit Himmel gesagt und ich habe dann halt beim nächsten Mal Himmel hingeschrieben und Dirk wusste sofort, worum es geht, weil du es halt gesagt hattest.
Ja, genau, ich habe da zu viel gequatscht.
In welche Richtung
euch es geht? Quasi zu verstehen gegeben, was ich denke, was ihr für ein Wort habt.
Ja.
Und ja.
Gut, wenn man jetzt natürlich tatsächlich die Regeln streng auslegt, dann wäre das ein illegaler Hinweis. Aber das war jetzt halt aus der Situation heraus. Hat sich ja im Grunde auch keiner großartig beschwert, möchte ich behaupten. Also es war ja im Prinzip für alle okay, glaube ich. Ja, ist natürlich ein bisschen fies vielleicht, aber gut, gehört auch dazu.
Ja, sage ich ja auch gar nicht. Nee, aber insofern finde ich das dann schon lustiger bei Codenames halt.
Ja. Aber hast du nicht an dem Abend gesagt, dir gefällt die Krypto besser?
Höchstens in einem Teilaspekt, weiß ich nicht mehr.
Okay.
Also
ich hatte es so in Erinnerung. Ich habe mich hier auf den großen Clash gefreut.
Echt? Nee. Ich muss also, um jetzt das Urteil darüber zu bilden, ich würde Codenames vorziehen in den meisten Situationen. Allerdings würde ich die Krypto auch wieder mal spielen, um halt auch das Gegenüber besser kennenzulernen oder halt mal mit jemandem, den ich länger kenne, wie zum Beispiel dich, im Team gegen andere Leute. Ne? Das würde ich mal spannend finden, ob das dann tatsächlich mit jemandem, ob das dann tatsächlich damit zu tun hat, wie gut man harmoniert.
Mhm. Für mich ist, wie gesagt, ich kann beiden was abgewinnen. In Codenames habe ich natürlich öfter gespielt, deshalb kenne ich es besser. Und das, was ich halt eben schon gesagt hatte, worauf ich jetzt auch nochmal kommen wollte, ist eben, dass für mich ist es einfach, es liegt ein bisschen an der Spieleranzahl, was ich eher spielen würde. Bis 4 Spieler, denke ich, würde ich die Krypto vorziehen. Und ab 6 Spieler, oder bis 5 Spieler dann von mir aus, dann hat halt einer 3. Und ab 6 Spieler würde ich Codenames vorziehen, denke ich.
Ja, sowieso. Die Runde, ja, die Größe. Für mich würde das die Krypto auch locker mit 4 Leuten so funktionieren, wie wir das gespielt haben. Ich müsste
ja wobei, mehr. Also dann ist halt wieder, ne, dann musst du ja eigentlich intern wieder mehr miteinander reden, wodurch du dem anderen Team wieder irgendwie vielleicht was präsentierst und so. Das ist halt, also bei Decrypto habe ich wirklich viel mehr das Ding, dass ich die Klappe halten will und nicht zu viel reden will. Und Dirk und ich haben dann immer so mit Zeigen und das, ne? Ne? Weil wir dann halt unsere Hinweise so schon hatten und dann schon ungefähr wussten, welche Wörter das sein könnten bei euch. Also bei Gelb waren wir uns zum Beispiel 100%ig sicher, dass das ist. Mit der Hexe, das weiß ich nicht. Also da waren halt so Hinweise, die haben wir dann nicht verstanden, aber eigentlich waren wir da auch relativ früh dran, dass das eine Möglichkeit ist und dann zeigst du halt und weiß ich nicht, aber du redest nicht so richtig miteinander. Das war so das Ding, was ich da ist.
Ja,
und halt einfach um dem anderen Team nicht Optionen zu geben oder ihnen Hinweise zu geben oder so.
Es war auch so, dass das bei den Karten, die man zieht, wo man 3 Begriffe von 4 draufhauen kann, bei euch ganz, ganz selten der erste Begriff. Ihr hattet super viele, den zweiten, dritten und vierten Begriff, aber ganz, ganz selten kamen Hinweise zum ersten. Das hatten höchstens 2 oder so, und das ist halt bei 8. Das ist halt auch ein bisschen komisch dann. Vielleicht muss man dann noch ein bisschen mehr ausbalancieren. Also,
gut, das
vielleicht war es jetzt extrem, aber es war halt schwierig, dann diesen letzten Begriff überhaupt rauszufinden, weil wenn da keine Hinweise kommen und ihr dann nicht arbeitet, weiß man auch weniger über den als die anderen, ne?
Ja, und vor allem haben wir das, glaube ich, auch einmal verkackt. Also der erste Begriff war Kobold und Dirk hat irgendwann Grün aufgeschrieben und wir hatten auch Dinosaurier und das war so. Und dann saß ich da und dachte mir so, ja, eigentlich klar, Dinosaurier. Oh, Moment, dieser klassische Kobold, dieser irische, der ist ja auch grün. Und je länger ich überlegte, desto mehr saß du beim Dirk auch, oh shit, das habe ich jetzt irgendwie verkackt. Und das ist
der Assassine, ne?
Von den Toten. Ja, und das war dann halt so.
Assassine. Ja. Ja.
Aber nee, das passiert halt auch, das ist ja auch okay.
Es sind ja auch, es ist jetzt ein Versus, aber beide Spiele können koexistieren und
ja, auf jeden Fall
sprechen ein bisschen andere Sachen an.
Ja, das ist halt der marketingmäßige Aufmacher hier, ein bisschen Clickbait, das brauchen wir auch mal. Wir sind noch ein junger Podcast, da kann man auch mal Versus hinschreiben.
Ja, aber an der Stelle möchte ich dann gerne auch nochmal an diesen kleinen Underdog-Podcast verweisen, Fuchs und Bär mit der Martina. Um mal auch für die ein bisschen Werbung zu machen, für die kleineren Podcasts.
Das ist der Podcast von der Martina und dem Björn.
Und dem Björn.
Ja. Gut. Dann haben wir Codenames versus The Crypto abgehakt.
Sehr schön.
Dann sind wir auch durch. Ne?
Genau. Oh, wir sind unter 2 Stunden geblieben.
Ja, Wahnsinn. Okay, cool. Ja, wir schauen mal. Es ist jetzt dann, nächste Woche ist die Spiel. Da werde ich sicherlich vorher auch noch.
Ja, stimmt. Nächste Woche
ist die Spiel.
Ja.
Da werdet ihr sicherlich vorher auch nochmal was von uns hören, hinterher bestimmt auch nochmal, also mit Sicherheit. Das wird wahrscheinlich so das vorherrschende Thema der nächsten Wochen sein, ne?
Ja, wir könnten uns treffen auf der Spiel. Uns beide.
Ist richtig, beim Meet and Play.
Oder auf der Spiel,
wenn ihr uns findet. Ja, oder so.
Ja.
Woran erkennt man dich denn?
Ja, ich werde irgendwas mit einem gelben Bären drauf tragen. Ich glaube, ich werde das noch auf Twitter posten. Vorher, was ich tragen werde. Wirst du einen Cappy tragen? Von den Chaosbären?
Habe ich eins?
Ich kann dir eins geben.
Vielleicht. So Menschenmengen Cappy ist jetzt nicht so mein Mega-Ding, aber eventuell ist das auch möglich. Je nachdem. Wenn es in der Halle regnet, gerne.
Okay.
Nein, mal schauen. Bring einfach mit und dann gucken wir mal.
Dann ziehen wir dich vorher noch um.
Ja, ein Cappy aufsetzen kriege ich hin.
Ich kann ja auch ein T-Shirt mitbringen. Wir haben alles.
Ja, aber letztes Mal war es zu klein, was du mir mitgebracht hast. Ich weiß nicht, was du diesmal hast.
Wir können nochmal Modenschau machen.
Ja, unbedingt.
Kommst du vorbei? Wir tauschen Klamotten.
Yay, Trikottausch auf dem Spiel. Gott, seid dabei.
Es ist spät.
Ja, aber deshalb dürfen wir über sowas auch reden, ohne belangt zu werden.
Ja, da gibt's auch einen sehr schönen Podcast zu vom Meet and Play, ne? Kann man sich durchaus anhören. Ich fand das Interview mit Frau Metzler super interessant. Also es ist einer meiner Lieblings-Podcast-Folgen überhaupt, die ich je gehört habe.
Ja, definitiv.
Ich höre immer tatsächlich erstaunlich viele Podcast-Folgen, ja.
Wie kommt denn das?
Ich weiß nicht.
Eigentlich haben da Leute, die selber Podcasts machen, überhaupt keine Zeit mehr, Podcasts zu hören.
Hab ich auch gehört. Aber man muss auch aufpassen, was man jetzt auf Twitter sagt, wenn man irgendwie die Namen von den Leuten so ein bisschen falsch hinbekommt, dann landet man auf einmal und wird zu Brettspielprodukten verarbeitet.
Was?
Du musst dir echt mal in der letzten Folge vom Brettspiele-Runde-Podcast anhören, reingespielt, die aktuelle Folge. Musst du dir mal anhören, das ist nicht mehr feierlich. Ich habe echt ein bisschen Angst um mich. Was ist los? Wirklich, also musst du, kann ich allen empfehlen, aber
mehr mit.
Ja, die Werbung kann man überspringen. Also die muss man nicht anhören. Die haben Werbung jetzt da drin. Das ist, ist ein bisschen peinlich, dass sie jetzt Werbung, zwei Werbeblöcke da reingemacht haben, bei reingespielt, aber.
Ja, man, macht sich beliebt.
Man kann sie überspringen. Du hast es echt nicht gehört, ne?
Ja. Nein!
Ja.
Ich weiß nicht, ob ich den hier überhaupt hier vorgemerkt habe bei mir. Reingespielt. Mit H nehme ich an, ne?
Von einem wunderschönen Fluss Rhein, den man.
Der beste.
Der beste Fluss der Welt ist der Rhein. Nicht etwa die Mosel oder so.
Mosel.
Ja.
Was soll das denn für ein Fluss sein? Mosel. Finde ich nicht.
Mosel.
Findest reingespielt.
Nicht. Reingespielt.
Findet Wie man. Hieß das? Andere Brettspielrunde?
Brettspielerunde. Egal. Wenn man uns finden will, dann, oder mit uns in Kontakt treten will, dann kann man eine E-Mail uns schreiben. chaosbärenhöhle@gmail.com. Und dich kann man finden auf Twitter unter @hockeyblogger.
Das ist richtig.
Mich kann man finden @yellowgeekbär. Unseren Podcast kann man finden und dazu schreiben @chaosbären.
Richtig.
Auch mit AE alles aufgelöst, natürlich. Auch in E-Mails. Und ja, wir würden uns immer noch über Zuschriften freuen.
Echt, schreibt uns mal. Wir haben noch nie eine Mail bekommen.
Traurig, oder?
Der Bär bekommt, glaube ich, immer nur PMs auf Twitter. Ich bekomme auch überhaupt nichts.
Ja, schade. Uns hört wahrscheinlich keiner. Aber ja, wahrscheinlich. Wir machen trotzdem weiter.
Ja, immer weiter. Bis ihr uns alle hört. So ja, nämlich.
Genau. Und dann möchte ich zum Abschluss noch den größten Fan grüßen, den Chaosbären haben, weil irgendjemand hört uns dann trotzdem. Und ja, schöne Grüße an Jasmin. Wie könnte ich diesen Namen vergessen?
Keine Ahnung, ich kenne sie nicht, aber wenn du der größte Fan bist, danke, dass du uns zuhörst. Du bist toll.
Ja. Und das war's dann, ne? Tschüss!
Ja. Damit schließen wir es ab. Hört uns wieder in Folge 6. Bis dann. Ciao.
Tschüss.
Soll ich gerade auflegen?
Stimmt.
Gott. Ich das hasse, jetzt verstehe ich alles. Wenn wir immer Gäste im Podcast haben und dann hast du ja eigentlich den offiziellen Aufnahmeteil und natürlich verabschiedest du dich am Ende für die Zuhörer und so. Und
dann klickst du weg.
Und dann, nee, ich nicht, aber die Gäste öfter mal. Und dann müssen wir die wieder anrufen, weil, hey, warte, wir können jetzt so noch quatschen. Ja.
Sehr schön, sehr schön.